Ja, dann hallo und herzlich willkommen im Saal hier im Handybrennersaal und im Stream. Ich darf euch herzlich willkommen heißen zu einer Folge Schlüsseltechnologie-Podcast. Und damit die beiden hier hinter mir besonders lange reden können, gehe ich schon von der Bühne. Applaus!
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Bei Argonara, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und bei Argonara an unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen heute. Es ist der Schlüsseltechnologie-Podcast und heute findet die Episode Nummer 82 statt. Ist das richtig?
Ja, 82.
Da steht's, genau. Okay,
live
sehr gut.
Vor Publikum bei den Datenspuren 2025.
Richtig, und jetzt? Ja. Sehr gut, jetzt kann ich mich hierher setzen. Sind Menschen im Saal, die diesen Podcast kennen? Okay, das ist, sagen wir die Hälfte.
Ja, ne, also wir müssen ja, wir können hier unser Stammpublikum bespielen heute und auch die, das Publikum ein bisschen erweitern. Das ist ja beides eine gute Sache.
Genau, sehr schön. Für alle, die uns noch nicht kennen, es ist so, wir machen eben den Schlüsseltechnologie-Podcast. Das bedeutet im Wesentlichen.
Klick mal eine Folie weiter, da steht das dann auch auf den Folien.
Warum geht das nicht? Gerade ging es noch.
Ja, das ist das Problem mit der Schlüsseltechnologie.
Ich werde die Batterien tauschen müssen. Klick. Das läuft im Wesentlichen so ab, dass Cyril interessante Themen aus der Technik erklärt und ich sitze häufig daneben, nicke und sage ja, interessant. Und das ist eigentlich so die Hauptaufgabe, die mir dabei zukommt.
Und du machst die Postproduktion. Das ist auch ein wichtiger Beitrag.
Auch das. Ja, das ist richtig. Ich kümmere mich auch darum, das Intro abzuspielen. Und ich darf die Batterien für den Presenter tauschen. Genau.
Genau, im Podcast können wir das dann alles wegschneiden. Da ist das alles ein völlig flüssiger Übergang. Das ist ja das Schöne am Podcast an sich. Das muss nicht so poliert sein. Ich komme ja jetzt auch gerade aus einer Krankheitsphase raus. Ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen mit Erkältung zu tun. Mal gucken, wie sich die Stimme jetzt hier geriert für den Zeitraum dieser Aufnahme. So. Haben wir jetzt einen Präsenter, der präsentet?
Also ich habe jetzt andere Batterien reingemacht. Wir werden sehen, ob es volle sind. Ich kann noch nicht
dafür garantieren. Du kannst ja mal klicken und gucken.
Bitte?
Du kannst ja mal weiterklicken.
Soll ich noch eine weiter?
Ah ja, genau. Denn, Applaus für den Präsenter. Denn natürlich, wir sind jetzt wieder bei Schlüsseltechnologie Literatur. Wie immer an dich die Frage zu Beginn, was trinkst du heute?
Ich trinke eine Mate und ich habe sie mir spiken lassen, also mit ein wenig Rum.
Sehr gut.
Um meine Nervosität ein wenig zu unterdrücken. Danke an Vater an dieser Stelle.
Das ist gut. Ja, ich habe hier das internationale Getränk von Literaturreviews, nämlich die Cola Light.
Hervorragend.
Wer im Publikum weiß, auf was für ein Podcast das eine Referenz ist, dass wir über unsere Getränke sprechen bei der Literaturfolge, der kriegt einen Internetpunkt. Wir reden über Vom Mythos des Mannmonats. Das ist eine Essaysammlung im Wesentlichen, ja, von 1975 erstmals veröffentlicht von Frederick Brooks. Die haben wir jetzt schon zweimal mittlerweile besprochen in den Folgen 68 und 74 aus dem Gedächtnis. Es steht da oben, glaube ich, richtig, wie es die richtigen Zahlen sind. Und das ist eine Sammlung von Essays. Es ging damals um seine Erfahrungen von diesem Herrn Brooks als Entwicklungsleiter für ein frühes IBM-Betriebssystem, so eines der ersten Betriebssysteme, wo man wirklich mehrere Programme hatte. Das war damals eine revolutionär neue Idee und dementsprechend gab es ja Fragestellungen, wie man so eine große Programmieraufgabe irgendwie strukturieren kann. Und darüber hat Herr Brooks in einer Reihe von Essays berichtet, die in diesen Sammelband quasi eingegangen sind. Das ist ein relativ kleines, kompaktes Büchlein, was ein bisschen komisch ist, in Betracht dessen, dass wir jetzt die dritte Folge mittlerweile darüber machen. Es ist halt sehr dicht an Erkenntnissen und hat doch sehr viel zu sagen an Problemen, die auch heute die Softwareentwicklung noch betreffen. Wir besprechen die ganze Zeit die englische Erstausgabe von 1975, die ist im Internet Archive digitalisiert. Also wenn man im Internet Archive sucht nach Mythical Man Month, wird man das finden. Dort gibt es einen kompletten PDF-Scan, den ich hier auch zur Vorbereitung halt zum Selberlesen verwendet habe. Ich hatte ja eigentlich auch mir vorgenommen, das mal aus der Bibliothek zu holen, das Buch, und hier heute so für die Kamera darin zu blättern. Aber da ich, wie gesagt, ja, flach gelegen habe diese Woche, habe ich das dann zurückgefahren und wir bleiben bei den digitalen Notizen. Wir hatten bis jetzt 7 Kapitel besprochen. Für die Zuschauer, die jetzt hier sind und das alles nicht mitverfolgt haben, habe ich Kurzzusammenfassung und wir können uns hier durch die Kapitel durchklicken, ja, während ich die vorlese. Kapitel 1 ist die Teergrube. So wie man in der Teergrube erst gefangen ist, wenn alle Beine drinstecken, so resultiert die Trägheit von Softwareentwicklung aus einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Ein Programm zu schreiben ist einfach, aber die Produktisierung erfordert viel mehr Aufwand für Generalisierung, Testabdeckung, Dokumentation und fortlaufende Wartung. Außerdem muss sich das Programm in ein größeres System einfügen. Vom Programm zum Programmsystemprodukt erhöht sich der Aufwand um ungefähr eine ganze Größenordnung. Zumindest nach Brooks Schätzung. Und ich gehe da auch mit. Kapitel 2, genauso gleiche Titel wie das ganze Buch, vom Mythos des Mannmonats. Auch als Fußnote, ich werde jetzt hier beim Mannmonat bleiben, weil das halt in der Quelle so verwendet wird. Man würde heutzutage Personenmonat sagen, weil natürlich nicht nur Männer Software entwickeln können. Aber wie gesagt, der Titel ist dieses Kapitel zum Mythos des Mannmonats. Konventionelle Planungsmethoden funktionieren nur, wenn Personen und Monate austauschbar sind. Das beachtet jedoch weder die unterschiedlichen Kompetenzniveaus verschiedener Teammitglieder, auch Brooks hatte schon von Rockstars quasi geredet, vielleicht nicht mit diesem exakten Wort, aber der 10-fach-Faktor war da schon auch im Text drin, 1975, noch den zusätzlichen Zeitaufwand durch Kommunikation innerhalb des Teams sowie zwischen Teams. Da Programmierer aber schlecht im Schätzen von Zeitaufwand sind, wird in der Praxis der Zeitplan oft an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet, nicht an den technischen Randbedingungen. Wenn dann das Kind in den Brunnen gefallen ist, tritt das Brooksche Gesetz in Kraft. Das Hinzufügen weiteren Personals zu einem verspäteten Softwareprojekt verspätet es weiter. Kapitel 3 hat dann das sogenannte OP-Team. Um die Kommunikationskosten zu verringern, stellt Brooks ein Modell für kleinere Teams vor, die in Analogie zu einem OP-Team organisiert sind, in dem immer nur einer auf einmal die eigentliche Programmierarbeit leistet und die anderen nur zuarbeiten. Die genaue Beschreibung ist sicherlich überholt. Heutzutage braucht man zum Beispiel keinen Schreiber mehr, der Lochkarten sortiert. Aber vielleicht haben wir auch etwas verloren, als wir Sekretärsrollen ersetzt haben, dadurch, dass jetzt die rare Expertin Termine im Outlook schubsen und Präsentationsfolien zusammenklicken muss. Wobei, vielleicht macht das ja jetzt heutzutage die KI, wer weiß. Kapitel 4. Aristokratie, Demokratie und Systemdesign. Die Kathedrale von Reims wurde von 8 Generationen von Baumeistern errichtet, weist aber trotzdem eine beachtliche gestalterische Kohärenz auf, weil die nachfolgenden Generationen das ursprüngliche Design respektiert haben. Daraus muss aber nicht folgen, dass ein einzelner Architekt die alle Entscheidungen trifft und die Erbauer nur stupide die Pläne umsetzen. Auch auf der Umsetzungsebene gibt es viele interessante Designentscheidungen zu treffen. Und ein guter Architekt hört auch auf seine Erbauer, wenn es um Fragen von Praktikabilität geht. Kapitel 5, das Problem des zweiten Systems. In diesem Dialog zwischen Architekt und Erbauer stellen sich also oftmals Ideen des Architekten als unpraktikabel heraus und werden verworfen. Doch wenn das erste System erfolgreich war, gewinnt der Architekt an Prestige und Erfahrung, die dazu verleiten kann, beim nächsten Mal alle Sachzwänge zu ignorieren. Ein weiteres klassisches Diktum von Brooks ist deswegen: Dieses zweite ist das gefährlichste System, das man jemals entwirft. Kapitel 6, Weitergabe von Informationen. Damit ein Entwurf von 10 ArchitektInnen, von 1000 MitarbeiterInnen und nochmal deutlich mehr NutzerInnen verstanden wird, braucht es gute Dokumentation, Handbücher für Benutzer und Architekturpläne für Erbauer. Brooks schlägt hier einiges vor, was heute in der Industrie gelebte Praxis ist oder zumindest sein sollte. Zum Beispiel maschinenlesbare Spezifikationen von Schnittstellen, automatisierte Tests zur Überprüfung der Kompatibilität. Aber sein Ruf nach sorgfältiger Pro-Kontra-Abwägung zwischen mehreren möglichen Designoptionen verhallt im Zeitalter agiler Softwareentwicklung jedoch oftmals ungehört. Und Kapitel 7. Warum ist der Turm zu Babel gefallen? Offensichtlich ist ineffektive Kommunikation einer der wesentlichen Gründe dafür, dass Software-Großprojekte scheitern oder erst mit deutlicher Verspätung liefern. Somit stellt sich die Frage nach der optimalen Teamstruktur in einer Softwareentwicklungsabteilung. Brooks hält eine baumförmige Struktur für unausweichlich, damit Entscheidungskompetenzen klar geregelt sind. In jedem Entwicklungsteam sollte es dann neben einem Architekten, also dem Chefentwickler des Teams, auch einen Produzenten geben, der sich um die Kommunikation mit anderen Teams kümmert. Da eine Personalunion zwischen beiden Rollen nicht skaliert, muss entweder der Architekt Chef des Produzenten sein, das passt aber nicht zu den separaten Managementkarrieren in den großen Firmen, oder der Produzent ist der Chef des Architekten. Das kann aber nur funktionieren, wenn der Produzent die technische Autorität des Architekten akzeptiert. So, das war jetzt der Schnelldurchlauf durch 7 Kapitel. Wie gesagt, ich verweise auf die vergangenen Folgen, wenn man das im Detail hören möchte, was wir dazu zu sagen hatten.
Ich finde das wirklich beeindruckend, dass du mir über 2 Stunden Schnittarbeit für das aufgedrückt hast.
Tja, hätten wir alles so viel einfach haben können.
Gut, kann ich weiter?
Ja, bitte. Wir sind jetzt im Kapitel 8, da habe ich so ein bisschen mit der Übersetzung des Titels gekämpft. Ich habe es einfach so gelassen, calling the shot, im Baseball-Sinne. Also man sagt vorher an, wo der Ball nach dem Schlag landet. Ich kenne es persönlich, ich bin ja nur kein Baseball-Interessierter, weil ich einfach nicht in Amerika wohne. Ich denke da wahrscheinlich eher an Poolbillard, wo man so vorher ansagt, irgendwie in die Tasche geht die Kugel jetzt rein als nächstes und dann mal gucken, was dann die Entropie mit einem anstellt. Und das ist ja hier die Frage auch. Wir wollen wissen, wo der Ball landet, insbesondere in dem Sinne, wie lange wird jetzt eine Programmierungsaufgabe dauern? Wie viel Aufwand ist nötig? Also wie viele Leute muss man an die Sache heransetzen? Und wie schätzt man sowas überhaupt? Das Problem dabei ist, das Codeschreiben, da funktioniert das noch so einigermaßen zu schätzen, wie viel Aufwand man tatsächlich hat. Man kann vielleicht so ungefähr sich visualisieren, dass eine bestimmte Aufgabe 500 Zeilen Code erfordert oder eine andere Aufgabe 10.000 Zeilen und daraus dann irgendwie ableiten, dass das eine vielleicht 20 Mal länger dauert als das eine oder man muss es auf mehr Leute aufteilen, damit es in einer sinnvollen Zeit geliefert wird. Du guckst schon so überlegend?
Naja, wir hatten ja in der Vergangenheit versucht, das so ein bisschen auf mein Fachgebiet zu übertragen.
Ja.
Und ja, ich denke, das lässt sich jetzt nicht eins zu eins übertragen, aber ich denke, das kommt schon ungefähr ähnlich raus. Ja, okay. Ich werde einfach die ganze Zeit so ein bisschen nachdenklich gucken.
Ja, sehr gut. Dann lasse ich mich davon möglichst nicht triggern. aber selbst wenn es möglich ist, Codeschreiben als für Codeschreiben eine Aufwandschätzung zu machen, macht das ja, wie wir auch im Kapitel 1 ja schon gesehen hatten, nur einen kleinen Teil des Gesamtaufwands aus. Also vielleicht sowas wie ein Fünftel, ein Sechstel oder sowas. Und dann hat man diese ganzen anderen Sachen wie, man muss es mit anderen Komponenten integrieren und muss dafür sich überlegen, wie Designentscheidung auf der einen Seite halt mit Designentscheidung auf der anderen Seite des Systems irgendwie in Konfrontation treten und so weiter. Man muss eine Dokumentation dafür schreiben, man muss auch Tests bauen, man muss damit rechnen, dass irgendwas nicht sofort funktionieren wird und man auf Fehlersuche gehen muss und so weiter. Und und dann hat man natürlich zusätzlichen Overhead, wenn man zum Beispiel sowas hat wie eine Interaktion mit anderen Systemkomponenten, dann heißt das, man muss mit diesen Teams kommunizieren. Also ja, aus diesen Gründen, die in den vergangenen Kapiteln schon beschrieben wurden, ist es halt pathologisch schwierig, Aufwand abzuschätzen. Und der Rest von dem Kapitel fand ich tatsächlich gar nicht so interessant, ja, weil es nicht so aphorismendicht ist, wie gerade diese ersten Kapitel 2 bis 7, die wir gesehen hatten. Weil da tatsächlich Studien ausgewertet wurden. Also Brooks hat ein paar Quellen zitiert, hat Studien rezipiert, die zu der damaligen Zeit schon zur Verfügung standen. Natürlich, heutzutage ist die Datenlage ungleich größer und sicherlich kriegt man für heute für Aufwandschätzung bessere Studien raus. Aber was festgestellt wurde, sind so zwei wesentliche Trends. Und ich denke mal, bei denen gehe ich auch grundsätzlich mit. Die eine Sache ist, dass Geschwindigkeitsschätzungen am Anfang eines Projekts immer relativ akkurat sind und dann mit der Zeit immer schlimmer werden. Oder beziehungsweise halt, es wird einfach alles immer träger, wenn man weiterläuft. Also am Anfang eines Projektes 1000 Zeilen Code zu schreiben, ist eine relativ abschätzbare Sache. Aber dann in einem Projekt, was schon 3 Jahre lang läuft, nochmal 1000 neue Zeilen Code reinzumachen, wird immer schwieriger, weil immer mehr unbekannte Variablen, Unknown Unknowns und so weiter in der Sache reinkommen. Und halt man eben nicht weiß, wo man irgendwo über so einen Stolperdraht tritt und dann plötzlich das ganze Geschirr auf dem Boden verteilt, dass man das erstmal wieder aufsammeln muss. Und die zweite Beobachtung ist, dass die stärkste Korrelation zu einer messbaren Variable besteht bei der Gesamtmenge des Codes, unabhängig von der Sprache. Also das, worüber wir als Programmierer vielleicht auch mal so ein bisschen die Nase rümpfen, dass man Aufwand immer nur in Zeilen Code schätzen will. Das hat sicherlich Probleme aus den vorgenannten Gründen und auch anderen, aber es ist trotzdem irgendwann noch der beste Proxy, wenn man irgendwie ein Maß finden möchte. Oder zumindest ist das die Beobachtung, die Brooks hier macht, dass halt Aufwandschätzung halt wirklich nach Zeilen Code ganz okay ist. Wie ich es halt schon gesagt habe, wenn man 500 Zeilen Code schreibt versus 5000, dann wird das zweite wahrscheinlich 10-mal mehr Aufwand erfordern, so ganz Ballpark zumindest. Und dann ist es halt auch egal, ob das am Ende 500 Zeilen Assembler sind oder 500 Zeilen Fortran oder 500 Zeilen Ruby und so weiter. Das wird ungefähr die gleiche Menge an Zeit erfordern.
Solange sich derjenige, der das tut, dann schon vorher damit ausgekannt hat, was er tut, oder?
Das würde man hoffen, ja.
Ja, okay. Ja, ich meine, es gibt jetzt wahrscheinlich durchaus auch Projekte, wo Leute, sag ich mal, on the job lernen, oder? Also es gibt halt, ich meine, über die Jahre geht man ja schon immer tiefer in bestimmte Dinge rein und lernt immer neue Dinge.
Das ist halt auch wieder diese Sache mit, was ich vorhin schon erwähnt hatte, was im Kapitel 2 vorkam, mit, dass halt bestimmte Leute 10-fach produktiver sind als andere Leute. Und das mag mit Seniorität zusammenhängen, das mag mit den mentalen Modellen, die so eine Person vielleicht auch von der Software schon hat. Also wenn ich halt an der Software arbeite, die ich auf Arbeit bereits 7 Jahre lang entwickelt habe, ich habe einen Log von allen Designentscheidungen in meinem Kopf drin. Es ist nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall was ganz anderes, als wenn ein Werkstudent gerade das erste Mal eine Aufgabe in dem Projekt macht und erstmal die Dateistruktur verstehen muss oder so etwas. Ja. Und analog ist natürlich auch, wenn man mit der Programmiersprache und den Idiomen nicht vertraut ist. Mhm. Aber ja, die Menge von Code scheint irgendwie schon eine signifikante Sache zu sein. Und das leitet uns dann über das nächste Kapitel, Kapitel 9, mit dem Titel 10 Pfund in einem 5-Pfund-Sack. Also ja, wie macht man mehr mit weniger? Im Prinzip ganz einfach formuliert. Denn wenn sich jetzt halt herausstellt, dass Code in diesem Sinne eine Verbindlichkeit ist, also das ist im Wesentlichen, was den Aufwand misst, wir sehen irgendwie eine Aufgabe, für die wir doppelt so viel Code schreiben müssen, ist einfach doppelt so viel Aufwand, den wir bringen müssen. Und wir als gute Ökonomen wollen natürlich Aufwand reduzieren, wollen natürlich mit unserem Problem möglichst schnell fertig sein. Dann stellt sich die Frage, wie man Code reduzieren kann. Und das ist vielleicht heute auch wieder so eine Sache, die heute gar nicht mehr so im Bewusstsein drin ist, aber natürlich damals top of mind quasi war. Ne? Damals hatten die Leute das noch vor Augen, dass man die Wahl hatte zwischen Assembler oder will man wirklich eine Hochsprache verwenden und wie sieht dann so eine Hochsprache aus? Ich glaube, 1975 war so gerade die Zeit, als das, was heutzutage als dritte Generation von Programmiersprachen gilt, angefangen hat. Ich glaube, die erste Generation ist halt einfach nur Assembler. Also klar, man schreibt halt Maschinensprache runter und vielleicht in einem, nicht direkt als Bytes, sondern halt zumindest in der Umschrift. Die zweite Generation ist dann halt, man fängt so an, dass man halt sowas wie A plus B schreiben kann, anstatt halt so einen Opcode rauszusuchen für eine Addition von der entsprechenden Zahlengröße. Aber man hat immer noch so dieses Go-To-Gewese.
Ja,
okay. Und die dritte Generation ungefähr ist dann so strukturierte Programmierung und sowas. Also, dass man halt stattdessen eine Vorschleife macht, anstatt die Go-Tos von Hand zu setzen. Und natürlich, wenn man halt aus dieser Zeit kommt, dass man noch sieht, wie die Leute mit Go-To rumprogrammieren und irgendwie von Hand sich Sprungadressen und so einen Quatsch ausrechnen eventuell, und sieht dann stattdessen, dass jemand strukturiert programmiert, das ist natürlich ein wahnsinniger Produktivitätszuwachs, den man dadurch erreichen kann, weil man mit sehr viel weniger Aufwand schneller den Code runterschreiben kann und auch weniger Zeilen runterschreiben muss, weil man dieses ganze Go-To-Gewese den Compiler machen lassen kann.
Ja.
Das ist also eine Option. Erinnert mich auch wieder schon so ein bisschen an das ganze Thema Coding-KI. Das ist, Ich hatte schon so eben gedacht, als vor uns jetzt hier akronymisierbaren Reboot Politics gesessen haben und haben über KI debattiert, dachte ich so, Mensch, jeder Podcast heutzutage redet über KI und jetzt komme ich hier rauf und sehe sofort, es hat eigentlich auch alles Bezug zu KI, zu Coding-KI. Das ist halt irgendwie das eine Werkzeug, was heutzutage noch das Gefühl bringt, dass man irgendwie einen großen Sprung machen kann in der Produktivität. Das ist halt, ja, was ja auch Brooks in einem seiner anderen berühmten Essays beschrieben hat, die Frage, gibt es nochmal eine andere Silver Bullet? Also nochmal eine Möglichkeit, so wie mit Hochsprachen, den Aufwand fürs Programmieren um Faktor 10 oder so zu reduzieren. Also so ungefähr um die Größenordnung. Und das hat Brooks damals für relativ unwahrscheinlich gehalten, aus dem Grunde, dass das, was das Programmieren heutzutage ausmacht, schon zum großen Teil tatsächlich intrinsische Komplexität darstellt. Also nicht nur wir müssen das halt irgendwie formulieren, für den Computer, dass er es versteht, sondern ein signifikanter Teil von dem, was gemacht wird, ist tatsächlich das Umgehen damit, wie man das tatsächliche Problem formuliert. Also, dass man sich zum Beispiel fragt, wie ein bestimmter Geschäftsprozess halt tatsächlich funktioniert. Dass man nicht nur so eine vage Beschreibung hat, die einem die Personalabteilung rübergeworfen hat oder wer auch immer, sondern dass man halt genau das irgendwie in Schritte definiert und welche Daten werden jetzt wohin geschoben und so weiter. Diese Kernkomplexität ist ja dann im Zweifelsfall nicht mehr verhandelbar. Das kann eben auch die KI dann im Zweifelsfall nicht wegzaubern. Die KI kann halt vielleicht Annahmen treffen darüber, aber mit dieser intrinsischen Komplexität des Problems, das man bearbeitet, wird man trotzdem zu tun haben. Hier an der Stelle Sternchen. Wir haben über dieses Paper No Silver Bullet und über Komplexität im Allgemeinen schon mal im Dezember 2022 gesprochen, im Penta-Radio anlässlich des Todes von Fred Brooks damals. Ich gucke mal so rüber, ob Timeless ansetzen will.
Ja, nee, alles gut.
Aber ich sehe hier allgemeine Zustimmung. Ich sehe allgemeine Zustimmung aus dem Publikum. Brooks macht hier noch eine Parallele auf zu Hardwareentwurf. Es geht halt da irgendwie um sinnvolle Verwendung von Ressourcen und ich glaube, wir heutzutage denken nicht mehr so viel daran, wie irgendwie Hardware gebaut wird, aber damals war Softwareentwicklung noch sehr viel mehr verbunden mit Hardware. Und natürlich, er hatte in dem Fall halt, war Entwicklungsleiter für ein Betriebssystem, was natürlich gerade damals noch sehr stark an die konkreten Geräte gebunden war. Also wenn IBM eine neue Maschinenversion rausgebracht hat, wurde halt auch ein neues Betriebssystem dafür entwickelt, entsprechend den neuen Möglichkeiten, die das System hatte. Wenn dann halt zum Beispiel das erste Mal eine Festplatte drin war, konnte man dann halt dementsprechend auch im System andere Strukturen vorsehen, konnte halt zum Beispiel auf einer Festplatte dann Programme ablegen und dann nach Bedarf nachladen, was dann halt eine Strukturänderung im Betriebssystem erfordert. Und Brooks zieht eine Parallele zu Hardwareentwurf, Zitat, weil die Größe ein wichtiger Teil der Benutzerkosten eines Programmiersystemprodukts ist, musste Erbauer Größenziele setzen, die Größe im Auge behalten und Techniken zur Größenreduktion ersinnen. Genauso wie ein Hardware-Erbauer Komponentenzahlziele setzt, die Komponentenzahl im Auge behält und Techniken zur Reduktion der Komponentenzahl ersinnt. Wie jede Art von Kosten ist Größe an sich nicht schlecht, aber überflüssige Größe ist es. Das war auch schon mal in Kapitel 1 nebenbei Thema gewesen. Da wurde für jedes Teilprogramm eines größeren Systems ein vordefiniertes Ressourcenbudget gefordert, dass man dann sagen kann, dieser konkrete Dienst hat 30 Milli-CPUs oder sowas und mehr darf er einfach nicht verwenden. Und dann wird dann halt der Programmierer oder das entsprechende Team daran gemessen, ob sie halt in diesem Ressourcenbudget drinne bleiben. Denn man hatte halt im Zweifelsfall nur einen CPU-Kern und oder vielleicht zwei oder drei. Ich weiß ja nicht, diese IBM Mainframes hatten vielleicht auch schon Multiprozessor damals. Aber man hatte eine relativ begrenzte Menge von Ressourcen und musste dann halt relativ genau in diesem Budget drinne bleiben. Ja, wir wissen natürlich heutzutage als Softwareentwickler, das ist nicht der aktuelle Vibe, sondern man kann sich einfach Ressourcen klicken, wenn man welche braucht. Und die Programmierer kriegen immer die größten Kisten und dann wundert man sich, wenn man dann die Software rausbringt und sie funktioniert bei den Nutzern nicht. Das ist auch, gerade jetzt diese Tage ist mir das bei YouTube vorgespielt worden, dass es so ein echtes Problem offenbar ist mit so AAA-Videospielen, dass die rauskommen und funktionieren einfach nur auf der neuesten Generation Grafikkarten und auf den älteren Generationen haben sie nicht getestet oder haben das nicht irgendwie auf dem Radar gehabt, dass man da vielleicht eine Optimierung dafür machen müsste, sondern das ruckelt dann einfach da bis zum geht nicht mehr.
Das ist aber kein neues Phänomen, oder? Also ich kann mich erinnern, so in meinen 10er, Anfang 20er Jahren habe ich da von diesem Phänomen auch schon gehört.
Ich glaube, es ist vielleicht heute dramatischer, weil diese Grafikkarten halt auch wirklich Unsummen kosten heutzutage. Also ich weiß nicht, ob eine High-End-Grafikkarte so 2010 auch schon irgendwie über 1000 Euro gekostet hätte oder so.
Ist halt die Frage, ob man sich davon verspricht, dass es deswegen weniger stark altert und einfach länger im Produktzyklus bleibt, damit es einfach länger besser aussieht. Aber wir wissen alle, dass es eigentlich nicht unbedingt nur der Anblick ist.
Ja. Ja, also wir sehen Hardware, auf die Hardware zu achten und allgemein auf Ressourceneffizienz ist heute nicht mehr so en vogue und auch ja aus den vorgenannten Gründen nicht so dringend. Vielleicht ist das eine Sache, die nochmal wiederkommt, wenn wir dann irgendwann mit tatsächlichen Ressourcenbeschränkungen konfrontiert sind, wenn vielleicht doch irgendwie die Chips mal knapp werden sollten aufgrund geopolitischer Sachen, wir werden sehen. Schlüsseltechnologie bleibt dran.
Ja, genau.
Eine andere Sache, die Brooks hier noch aufbringt, ja, um die Frage, wie man kann man Code reduzieren und kann Aufwand reduzieren beim Programmieren, ein Zitat, Repräsentation ist die Essenz des Programmierens. Also Brooks hält den Entwurf passender Datenstrukturen für sehr viel relevanter als die Auswahl passender Algorithmen. Und da stimme ich natürlich offensichtlicherweise zu. Das habe ich, glaube ich, ob ich es im Pentaradio schon mal erwähnt habe, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in STP 71 und 72, ja, als wir das Periodensystem der Datenstrukturen besprochen hatten, wie ich es genannt hatte, habe ich schon diesen ganzen Case aufgemacht, dass für mich die Datenstruktur der Kern ist eines Designs und Algorithmen folgen dann eigentlich relativ intuitiv draußen. Genau dasselbe sagt Brooks auch, Zitat hier, zeig mir deine Flussdiagramme ohne die Datenbanktabellen und ich werde verwirrt bleiben. Zeig mir deine Tabellen und ich werde die Flussdiagramme wahrscheinlich nicht brauchen, sie werden offensichtlich sein. Und ich habe mich gerade insbesondere bei diesem Punkt Flussdiagramme erinnert gefühlt, ich habe immer so eine Abneigung, wenn ich auf Arbeit so Prozessleute sehe. Also Leute, die mir Prozesse designen und dann wird man so mit riesigen Flowcharts erschlagen. Wo dann halt irgendwie gezeigt wird und hier muss dann jetzt der Area-Owner zum Product-Owner gehen und dann dort mit dem Plattform-Owner ein Sub-Alignment machen mit Sprint und so weiter und man sieht halt 10.000 Boxen ineinander zeigen und da werden einfach meine Augen glasig und ich komme nicht mehr mit und schalte dann relativ schnell ab und ja, wahrscheinlich ist das ein ähnlicher, ist das ein bisschen der Grund dafür, dass ich halt eher über Datenstrukturen nachdenke und wie gesagt, Brooks hält das auch für sinnvoll und damit habe ich natürlich all die Autorität, um das zu zitieren und nicht nur zu sagen, das ist nur meine eigene Meinung. Wir gehen mal weiter zu Kapitel 10. Ich sehe, wir werden wahrscheinlich nicht alle Kapitel schaffen, wir werden dann noch ein Addendum aufnehmen müssen.
Das ist ja eine absolute Neuheit.
Ja, Wahnsinn.
Ach naja, wir haben ja. Du hast ja relativ lange für die Zusammenfassung gebraucht, ich denke, das wird schon.
Ja, Details. Die dokumentarische Hypothese ist Kapitel 10 und hier geht es um das Problem, man ist Techniker, aber ist jetzt zum Manager geworden. Das ist ja auch so eine Sache, die klassischerweise passiert in unseren Karrieren. Wir fangen an als Programmierer, das läuft dann eine ganze Zeit lang gut. Man verdient sich Leumund und so weiter und wird dann deswegen für die Beförderung berücksichtigt, landet dann in den Managerposten und das Peter-Prinzip tritt in Kraft. Wer weiß, was das Peter-Prinzip ist? Vielleicht kurz Handzeichen? Ja, ich sehe ein paar Hände, aber nicht alle.
Mehr als unseren Podcast kennen.
Sehr gut. Genau, ihr wurdet so lange befördert, bis ihr den Podcast nicht mehr kennt. Nee, das Peter-Prinzip ist, dass man so lange befördert wird, bis man an eine Stelle kommt, wo man für die Beruf, die man macht, nicht mehr kompetent genug ist, weil dann, man wird wahrscheinlich rausgeschmissen, wenn man so irgendwie halbwegs sich irgendwie durchwurschteln kann, aber man wird halt nicht mehr befördert. Und das führt dann halt dazu, dass am Ende in der Organisation alle auf genau den Posten sitzen, die sie nicht mehr richtig machen können. Und ja, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, ja, also ich bin jetzt noch nicht Manager, aber ich sehe mich irgendwie zunehmend in die Rolle reindriften. Zitat Brooks. Auf einen neuen Manager, der gerade aus dem Handwerk gewechselt ist, erscheint der meiste Papierkram als vollständiges Ärgernis, als unnütze Ablenkung und eine weiße Flut, die droht ihn zu umspülen. Und in der Tat sind die meisten dieser Dokumente genau das. Doch diese dokumentarische Hypothese besagt, dass in diesem riesigen Papierhaufen irgendwo verborgen eine kleine Zahl von Dokumenten zu kritischen Angelpunkten wird, um die sich das Management eines jeden Projektes dreht, und die Aufgabe des Managers ist, diese wesentlichen Dokumente zu identifizieren und als zentrale Werkzeuge einzusetzen. Und tatsächlich ist dann das Arbeitsergebnis des Managers im Wesentlichen, diese Dokumente zu erstellen. Man kann sich das vielleicht grafisch vorstellen, wer von euch schon mal irgendwann mit Projektmanagement im Softwarebereich zu tun gehabt hat, dass man dann sowas wie Kanban-Boards vielleicht pflegt. Also man schnipselt irgendwie Aufgaben in entsprechende Tickets zusammen, wo die Aufgabenbeschreibung drin steht, und kümmert sich dann darum, die entsprechenden Mitgliedern des Teams zuzuweisen und versucht dann halt dabei so einzuschätzen, ob das halt eine Aufgabe ist, die dieses Teammitglied erledigen kann aufgrund von Kompetenzen, ob das da gut abgelegt ist und dass man das alles so verteilt, dass auch die entsprechenden Zeitpläne eingehalten werden. Also da sieht man schon, was so ganz grundsätzliche Sachen sind. Also ja, Zielsetzungen, Spezifikationen steckt da jetzt drin in Form von solchen Tickets. Ein Zeitplan steckt da drin. Ein Budget eventuell auch. Ich meine, der einzelne Softwareentwicklungsmanager hat meistens kein eigenes Budget, zumindest so in den Firmenkontexten, die ich kenne. Aber eventuell auch das ist ja natürlich ein Ergebnis eines Management-Verhandlungsprozesses, dass man so ein Budget hat, dementsprechend Ressourcenzuteilung, Personalzuteilung und so weiter. Das sind halt diese wesentlichen Dokumente, mit denen sich der Manager rumschlagen muss. Und dann sollte man halt auch möglichst versuchen, sich von den anderen Dokumenten fernzuhalten, weil die nur unnütze Ablenkung sind oder halt nur in dem Sinne hilfreich sind, wie sie dazu dienen, für diese Dokumente zuzuarbeiten. Und Brooks zählt dann noch drei verschiedene Funktionen auf, die Dokumentation haben. Das eine ist, dass Entscheidungen festgehalten werden. Ich meine, klar, zum Beispiel bei so einem Zeitplan kann man sich das halt vorstellen. Natürlich, damit wird eine Entscheidung über den Zeitplan festgehalten. Beim Budget ist es halt genauso. Das wird zum Anfang des Jahres einmal festgelegt und dann ist halt klar, was zu tun ist. Oder auch genauso bei Dokumentationen für neue Funktionen, die gebaut werden sollen und so weiter. Und die Funktion, dass man solche Entscheidungen festhält, beziehungsweise die Funktion von solchen Dokumenten ist einmal, man legt die Entscheidung fest, also man legt sich darauf fest, man schreibt das Ganze auf, damit man auch vielleicht Widersprüche finden kann oder Denkfehler und Denklücken und so weiter sehen kann. Das sehe ich auch oftmals, wenn ich zum Beispiel für einen meiner Kollegen ein Ticket schreibe über eine Aufgabe, die zu machen ist, dann denke ich das halt in dem Moment durch und versuche halt zu sehen, welche anderen Komponenten betrifft das halt und so, und sehe dann eventuell, dass das interagiert mit anderen Sachen und da Widersprüche sind, die eventuell nochmal Kommunikation erfordern. Also dadurch, dass ich das runterschreibe und nicht nur so eine vage Vorstellung im Kopf habe, sehe ich halt diesen Denkfehler auftauchen.
Ja, das ist eine interessante Sache. Ich habe die Tage drüber nachgedacht. Es gibt dieses Phänomen, dass wenn Leute in irgendwelche Prozesse neu reinkommen, dass sie erstmal naturgemäß anfangen, alles zu hinterfragen und zu fragen, können wir das nicht anders machen und so weiter. Dieses Vorgehen würde ja eigentlich sogar dafür sorgen, wenn man sozusagen diesen Leidensweg, der dahin geführt hat, dass man es so macht, wie man es macht, so ein bisschen mitdokumentiert, dann könnte man ja sowas, naja, ich will jetzt nicht sagen abblocken, ne? Aber man könnte ja sagen, lies erstmal die Doku und dann überleg nochmal, ob das wirklich sinnvoll ist, was du vorschlägst.
Ja, das ist auch, ich hatte das vorhin erwähnt, hier bei Kapitel 6 war das, dass man, wenn man eine große Designentscheidung trifft, dass man Pro-Kontra-Wägung von verschiedenen Optionen macht und auch das mit aufschreibt.
Ja.
Denn das geht dann hier in die dritte Funktion von Dokumentation ein, die hier auf unserer Bullet-Point-Liste auch steht, dass man Entscheidungen erinnert. Also, dass man halt die Entscheidung dokumentiert. Genau. Und damit halt später nochmal ermöglicht zu sehen, aus welchen Gründen haben wir die Entscheidung getroffen und insbesondere auch, wann ist eine Richtungsänderung erforderlich.
Ja.
Also, wann haben sich die unterliegenden Annahmen eventuell geändert? Das ist, also wie gesagt, wir hatten Festhalten von Entscheidungen, wir hatten Erinnern von Entscheidungen, wir hatten noch Kommunizieren. Denn natürlich, wie gesagt, so ein Zeitplan, das bringt nichts, wenn ich den alleine als Manager wisse, das müssen auch meine Leute wissen. Und wenn ich das in so ein Format bringe, dann ist das auch ein Dokument, was dann halt zu verteilen ist oder auch an andere Teams halt zu verteilen ist, damit die anderen auch wissen, wann ich mein Feature liefere, auf das die eventuell abhängig sind und so weiter und so fort.
Mhm. Okay.
Kapitel 11. Plane damit, eines wegzuwerfen. Auch so eines dieser vielen Zitate, von denen man sich immer so denkt, das ist auch in diesem einen Buch. Wir hatten ja schon gesehen, dass das Brooksche Gesetz mit dem Hinzufügen von weiteren Leuten zu einem Softwareprojekt verspätetes Weiterwarten gesehen, das Second System Effekt, dieser das zweite ist das gefährlichste System, was man jemals bauen wird. Und auf diese Weise sind so viele, so prominente Zitate, die ständig zitiert werden als Aphorismen in der Softwareentwicklung, alle aus diesem einen Buch. Es ist absolut wild. Und plane damit eins wegzuwerfen. Also plan to throw one away ist genauso eins. Eine Analogie zieht Brooks hier zu Pilotanlagen in der Chemietechnik. Also wenn man in der Chemie einen Prozess macht, man macht das einmal im Labor. Man hat dann wie so einen Erdmalerkolben, wo man ein paar Sachen drin irgendwie mischt und dann wird das da einmal wie erhitzt und so weiter. Und dann sieht man, dass die, da blubbert es dann auf und es wird irgendwie eine andere Farbe und dann kann man mit dem Massenspektrometer vielleicht sehen, dass genau die Chemikalie rausgekommen ist, die man haben will. Also dass der Prozess dann halt so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Wenn man sich das, wer das aus dem Publikum noch nicht kennt, man kann bei YouTube den Kanal Nile Red sich angucken, da kann man sowas schön sehen, der macht so schöne Vorführungen von Chemieexperimenten, teilweise auch ein paar wilde Sachen. Und da sieht man das so auf diesem Laborskala, wo es dann halt mal so 100 Gramm von einem Salz irgendwie und 10 Gramm von diesem organischen Verbindung hier mit zusammen erhitzt werden und destilliert werden und so weiter. Ja. Wenn man das Ganze jetzt in die Massenproduktion überführt, hat man damit ganz anderen Problemen zu tun, weil man dann in völlig anderen Größenordnungen unterwegs ist, also Skalierungsprobleme treten auf. Und um diese Skalierungsprobleme erstmal zu finden überhaupt, wird dann meistens eine Pilotanlage gemacht in der Chemietechnik. Also dieses Verfahren, was im Labor einmal auf der kleinen Skala demonstriert wurde, wird dann in eine so etwa mittelgroße Skala überführt. Es wird noch nicht die riesige Anlage gebaut, sondern erstmal nur eine Kleinanlage. Aber es wird versucht, die halt so zu betreiben, wie man halt am Ende die tatsächliche Fabrik betreiben würde. Also auch mit möglichst durchgängigen Zuflüssen und so weiter. Und dann sieht man hoffentlich diese ganzen Skalierungsprobleme und methodischen Fragen, die dann halt zu lösen sind. Und man hat dann ist dann besser darauf vorbereitet, wenn es darum geht, die große Anlage zu bauen. Das ist natürlich auch keine Garantie, dass in der großen Anlage sofort alles funktioniert, aber es wird auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man nicht dramatische Probleme hat.
Ich würde sagen, sobald nicht alles funktioniert, in der großen Anlage hat es sich schon gelohnt, die zu bauen.
Ja.
Also, ja.
Und das ist natürlich ein Problem, ja, was wir Software-Leute immer noch haben, wo wir, glaube ich, nicht gelernt haben. Wie gesagt, dieses Diktum von Brooks hier war, plane damit, eines wegzuwürfen, du wirst es sowieso tun. Und ich glaube, das haben wir noch nicht wirklich gemacht als Softwareentwickler. Ja, wahrscheinlich auch, weil wir uns halt aus den vorgenannten Gründen zum Beispiel davon treiben lassen, was die Kunden für Zeitpläne uns vorsetzen. Und dann stellt sich heraus, wir haben einfach keine Zeit, jetzt noch ein ordentliches System zu bauen, nachdem wir das Prototyp-System hatten, sondern wir müssen jetzt damit in die Produktion gehen und irgendwie diese ganzen Kinderkrankheiten lösen, im Zweifelsfall in Form von Bananaware. Das war auch ein Begriff, den wir schon mal in einer der vergangenen Folgen eingeführt haben dazu.
Aber es ist natürlich so, dass man bei vielen Freizeitprojekten so sieht, die Programmierer machen, dass genau das passiert, dass sie irgendwas bauen, das, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre benutzen und dann sagen, ach, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich werfe das alles weg und mach's nochmal neu. Also das ist durchaus auch eine Entscheidung, die Leute von sich aus selbst treffen. Also so schlecht kann dieser Rat eigentlich nicht sein.
Das mag dann auch immer die Frage sein, was die konkrete Motivation bei solchen Privatprojekten ist. Das kann auch zum Beispiel sein, ich möchte das neue Framework ausprobieren. Und jetzt habe ich eine gute Ausrede deswegen, das alles neu zu machen. Das ist eine Motivation, die hast du im Arbeitskontext. Also wenn du halt, ja, wenn andere Leute dir das Budget geben, um das zu machen, dann ist halt die Motivation im Zweifelsfall, es ist schwieriger zu rechtfertigen, ja, das okay, jetzt alles neu zu machen. Ich meine, das passiert trotzdem. Und es hat dann wahrscheinlich am Ende ungefähr dieselbe Erfolgsrate, wie wenn man es als Privatprojekt macht. Also ich meine, es gibt solche Geschichten, wo das dann halt neu gebaut wird und es funktioniert auch. Und es gibt genauso Geschichten, wo dann 2 Jahre lang an dem Ersatzsystem gearbeitet wird und dann wird das alte System einfach weiterverwendet, weil sich halt herausstellt, das ist unrettbar, das alte System. Es tritt natürlich wieder dieser zweite Systemeffekt in Kraft, den ich vorhin gesagt hatte.
Ja, okay.
Dass man dann natürlich die Gelegenheit nutzen will, alle Designfehler jemals zu beheben und sich dann komplett verhebt dabei. Ich hatte aber eher das Gefühl, er beschreibt halt den Plan mit, eins wegzuwerfen, weil du wirst es sowieso tun, als man muss halt Skalierungsprobleme lösen, die irgendwann nochmal auftreten. Ich glaube eigentlich eher, das Problem ist heutzutage andersrum, dass wir halt die Systeme gleich viel zu groß bauen und jeder redet halt, vielleicht ist der Trend auch wieder schon ein bisschen vorbei. Vielleicht ist das jetzt auch gerade wiederum durch Coding-KI, dass die Leute wieder kleinere Sachen bauen, damit die KI damit irgendwie klarkommen kann. Aber vor sicherlich 5 Jahren, vielleicht auch schon so vor 10 Jahren, war halt so der Trend, es muss alles Google-Scale sein. Also irgendwie, alle haben irgendwie geguckt, wie macht Google ihre Webdienste, weil die sind ja erfolgreich. Und dann baut halt irgendjemand halt sein persönliches Blog irgendwie auf Kubernetes irgendwie und verteilt das auf 10 Maschinen, nur damit dann da irgendwie eine Anfrage in der Stunde bearbeitet werden kann. Währenddessen halt habe ich auf Arbeit Dienste, die Millionen Anfragen pro Tag beantworten und verwenden weniger als ein CPU. Aber gut.
So wie du sagst, erfolgreiche Leute verwenden das so, klar.
Damit im Zusammenhang, wie geht man mit Veränderungen der Umstände um? Wie viel Veränderung der Umstände ist man bereit zu akzeptieren? Also ja, im Prinzip, wann ist halt der Punkt erreicht, dass man halt sagt, man muss es jetzt doch wegwerfen und ein neues machen. Geht so ein bisschen in das Thema rein, wie gesagt, dass man Entscheidungen, die man am Anfang des Projektes trifft, erinnern sollte in irgendeiner Form und aufschreiben sollte, auch wenn das natürlich wieder Zeit erfordert. Wir wissen alle, wir haben keine Zeit, weil die Kunden wollen das gestern geliefert haben. Aber halt, wenn man das dokumentiert, dann hat man eventuell dann eine bessere Guideline. Und Brooks hat so eine These formuliert, dass Programmierer unwillens sind, Dokumentation zu schreiben, aufgrund dessen, dass man damit auch sich auf eine Entscheidung festlegen würde, von der man sowieso schon weiß, dass sie nur vorläufig sein kann. Also man weiß das vielleicht so als Programmierer so aus dem Gefühl heraus, dass alles, was man hier irgendwie programmiert, sowieso sich ständig mehr ändert. Und wenn ich jetzt Dokumentation schreibe, die ist eh in 3 Monaten wieder outdated, weil irgendwas sich geändert hat am Code und keiner hat dran gedacht, die Dokumentation zu ändern. Und dass deswegen, ja, dass halt deswegen keine Dokumentation geschrieben werden soll, weil man nicht dokumentieren will, wie impermanent das alles ist, was man hier baut, wie sehr das alles irgendwie nur auf Treibsand gebaut ist. Aber das muss man vielleicht auch einfach akzeptieren. Und Brooks geht da so weit, das auf die Teamstruktur hinzuziehen. Zitat: In einem großen Projekt muss der Manager 2 oder 3 Top-Programmierer als technische Kavallerie vorhalten, die zur Rettung galoppieren können, wo immer der Kampf am schwierigsten ist. Also selbst die Teamstruktur sollte man als im Fluss begriffen akzeptieren, weil es halt sowieso passieren wird, dass irgendein Teil des Systems irgendwie zu spät ist und deswegen die Kavallerie losgeschickt werden muss, wie er es hier nennt. Mhm. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie das tatsächlich funktionieren soll, weil ich habe das auch schon so aus dem... Ich hatte mal so einen Manager erlebt, dem sowas Ähnliches vorgeschwebt ist, und es wurde dann am Ende nicht umgesetzt, weil sich dann halt rausgestellt hat, dass das halt tatsächlich schwierig ist, wenn man ein großes Programmiersystem hat. Ich meine, in meinem Fall, bei meiner Arbeit rede ich jetzt von Tausenden von Leuten, die da mit dran arbeiten, dann irgendwie 3 Leute vorzuhalten, die an jede Stelle reinspringen können. Das ist aussichtslos. Also mal schon abgesehen davon, dass wir in 10 verschiedenen Programmiersprachen arbeiten, aus Sachzwängen heraus. Mhm. Sowas halt wie im Backend wird einfach was anderes verwendet, als man Frontend programmiert und so weiter. Abgesehen davon hat man halt das Problem, dass so viel Spezialwissen erforderlich ist, wenn man zum Beispiel in meinem Fall jetzt bei der Cloud-Infrastruktur, wenn man jetzt gestern beim Storage gearbeitet hat und jetzt heute ins Network wechseln soll, da muss man sich plötzlich mit den ganzen Netzwerkprotokollen auskennen. Wo soll man dieses Wissen hernehmen, wenn man nicht schon seit einem Jahr oder so in der entsprechenden Domäne ist? Von daher bin ich da so ein bisschen skeptisch, aber das mag auch vielleicht unsere konkrete Industrie ein Problem sein.
Ja, ich meine, es kollidiert auch so ein bisschen mit der Erkenntnis aus den früheren Kapiteln, dass wenn du versuchst, mehr Leute auf die Aufgabe zu werfen, dass es dann am Ende länger dauert.
Ja, genau. Ja,
also das ist halt...
Also eigentlich müssten diese 3 Top-Programmierer auch die ganze Zeit nur Standby sein und die ganze Zeit
Dokumentation
lesen und alles im Auge behalten. Ja. Ne? Was alleine ja schon ein Vollzeitberuf ist. Das weiß ich ja nur auch selber, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, ich bin kein Manager, aber ich habe halt eine Gruppe von 3, 4 Programmierern, die ich halt anleite. Und die Zeit, die ich einfach nur darauf verbringe, im Auge zu behalten, was andere Teams machen, damit ich im Zweifelsfall reingrätschen kann und sagen kann, Vorsicht, das, was ihr gerade entscheidet, hat mit mir zu tun, lasst uns mal bitte drüber reden, bevor ihr da irgendwas baut und am Ende ist es halt nicht praktikabel, wenn es dann halt tatsächlich in Produktion soll. Diese Menge an Aufwand, ja, damit kann man diese 3 Top-Programmierer schon die ganze Zeit beschäftigen, aber das heißt halt auch, dass diese Top-Programmierer nicht für sinnvolle Sachen im Anführungszeichen verwendet werden können.
Ich denke, es kommt ein bisschen darauf an, was man sich konkret vorstellt, was die machen sollen. Ich habe eine Restaurator-Ausbildung gemacht und da war das so strukturiert, dass wir im ersten Ausbildungsjahr nur tageweise in der Praxis waren. Das hat dazu geführt, dass ich immer mit den anderen Klassenstufen mich drüber unterhalten konnte. Die hatten immer so Praxiswochen dann. Und mit denen bin ich zu jedem mal hingegangen und habe gefragt, du, was machst denn du gerade? Erklär mal und so. Was natürlich halt auch cool ist, weil die an fortgeschritteneren Objekten dann arbeiten, später in der Ausbildung. Aber das hat über dieses Jahr eigentlich so ein bisschen dazu geführt, dass die alle so ein zweites Paar Augen drauf hatten. Ich habe halt am Ende nur doofe Fragen gestellt. Ne? Ja. Aber das hat durchaus dazu geführt, dass die in manche Probleme vielleicht nicht reingelaufen sind oder da früher drüber nachgedacht haben. Über
du hast die sokratische Lehrmethode praktiziert quasi.
Ja, scheinbar.
Oder du warst, oder im IT-Jargon, du warst die Rubber Duck.
Ja, genau. Also das genau das. Ne? Wir haben über das Ding auch schon ein paar Mal gesprochen, dass man vielleicht manche Dinge einfach nur mal aussprechen muss. So.
Das ist ja auch genau diese ganze dokumentarische Hypothese, ne, die halt hier gesagt wird, dass man Dokumentation mehr in den Blick nehmen sollte, weil die halt dazu dient, eben diese Entscheidung greifbar zu machen und so, ne?
Aber es ist natürlich eigentlich eine geile Idee, ne? Wenn man es schafft, zur Kavallerie zu gehören, dann kann man den ganzen Tag in der Firma rumlaufen und fragen, was machst denn du da?
Was machen Sie? Genau. Zurück an die Arbeit. Nicht den ganzen Tag nur mit der KI chatten. Noch als letztes in diesem Kapitel eine Betrachtung zu Software Maintenance. Denn natürlich ja mit diesen sich ständig ändernden Umständen, das nimmt einen großen Teil unserer Arbeit ein und das ist halt Maintenance, also Wartung. Und laut Brooks besteht das hauptsächlich aus Änderungen, die Designfehler beheben. Also weiß ich nicht, ob ich heute noch zustimmen kann. Das mag vielleicht damals noch der Fall gewesen sein, weil das halt ein relativ isoliertes System war. Also wie gesagt, halt, wir hatten damals halt so ein IBM Mainframe-Betriebssystem. Das hatte technische Abhängigkeiten im Wesentlichen zu der Hardware, auf der es läuft. Und die ist halt irgendwann mal fest. Und das heißt, also sobald die Hardware-Spezifikation halt steht und die Geräte tatsächlich physikalisch produziert werden, ist die weitere Softwareentwicklung vielleicht tatsächlich nur Änderungen, die Designfehler beheben, wie Brooks das hier nennt. Heutzutage natürlich ist ein Großteil der Maintenance, also so aus meiner Erfahrung heraus, der größte Teil ist Bitrot. Also, dass man damit umgehen muss, ja, ich habe hier geschrieben in meinen Notizen, Umgang mit der stetig fortschreitenden Fäulnis im Ökosystem.
Ja, sehr gut. Ameisen.
Ja, ne, also die Destruenten des Ökosystems greifen an und man hat halt Bibliotheken und sowas, die man als Abhängigkeiten reinzieht, oder man hat vielleicht heutzutage auch eine Abhängigkeit auf einen KI-Dienst, auf ein KI-Modell, was man promptet, und dann kommt OpenAI mit der nächsten Modellversion raus und plötzlich fällt es sich ganz anders und die ganze Arbeit ja. ist wieder dahin. Man muss wieder von vorne irgendwie den Prompt irgendwie neu schreiben, um das Gerät dazu vielleicht zu überreden, vielleicht so zu funktionieren, wie man sich das vorstellt. Also ja, vielleicht sind das Designfehler, die behoben werden, aber nicht die eigenen. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen böswillig formuliert, aber halt so fühlt es sich manchmal an. Das ist jetzt eine rein emotionale Beschreibung. Und das Problem ist natürlich jetzt, jedes Mal, wenn man einen Fehler behebt oder halt in irgendeiner Form Maintenance macht, kann das ja auch neue Fehler erzeugen. Also sowohl auf handwerklicher Ebene, man kann halt einfach Fehler machen, während man das Ganze macht, so wie man halt eventuell auch den Nagel schief reinhaut, wenn man irgendwie versucht, da noch was Neues ranzuklöpfen an das bestehende Werkstück. Und auf Design-Ebene halt ebenso. Wenn man irgendwie neue Anforderungen umsetzt, kann sich halt rausstellen, dass das Design dafür nicht mehr richtig war. Das ist, ja, das ist wahrscheinlich am ehesten, was Brooks halt mit Designfehler beheben meint. Und es wird dann ein paar Möglichkeiten diskutiert, wie man damit umgehen kann. Natürlich, automatisierte Tests sind eine Sache, die damals schon so ein bisschen im Kommen war, was heutzutage halt einfach Praxis ist in der Industrie, dass man mit automatisierten Tests irgendwie sicherstellen kann, dass das Verhalten des Systems danach noch hinreichend so ist, wie man sich's vorstellt. Funktioniert natürlich nur, wenn man eine hinreichend gute Abdeckung hat und wenn die Tests nicht so aufwendig sind, dass sie den ganzen Arbeitsprozess behindern. Das kennt man natürlich eventuell, wenn man ein Programm hat, wo die Testsuite eine Stunde zum Ausführen braucht, dann ist das halt einfach eine Stunde extra Arbeitszeit, die für jede Änderung erforderlich ist. Und wenn halt die Maintenance halt ständig Änderungen erfordert, dann ist das halt Arbeitszeit, die einem ständig irgendwo fehlt. Und trotz allem tritt dann ein, dass Programme im Verlauf ihres Lebenszyklus immer komplexer werden, wodurch dann die Rate von Folgefehlern steigt. Das ist eine Sache, die ich bereits im Juni diesen Jahres im Penta-Radio zitiert hatte. Der letzte Satz in diesem Kapitel, Zitat: Das Erbauen eines Programms ist ein entropieverringernder Prozess. In Klammern, weil man halt den Problemraum versteht und dem halt irgendwie eine ordentliche Datenstruktur abbringt und einen ordentlichen Prozess definiert und so weiter. Die Wartung eines Programms hingegen ist ein entropieerhöhender Prozess und selbst die gescheiteste Umsetzung kann das unausweichliche Absacken des Systems in unreparierbare Obsoleszenz höchstens verzögern. So, jetzt sehe ich, wir haben noch anderthalb Minuten. Ich habe hier viel zu lange gebraucht, dieses Kapitel fertig zu machen. Wir werden Kapitel 12 bis 15 jetzt an dieser Stelle einfügen für die Podcast-Version.
Ah.
Und ich springe weiter zum Epilog.
Wer hätte das gedacht? Da sind wir wieder. Hallo nochmal.
Wer gedacht, der die letzten Sätze gehört hat, die vor diesem Überblende gesprochen wurden?
Die letzten Worte waren, glaube ich, ciao, ciao, so ungefähr. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht geschnitten.
Nee, ich glaube, wir haben jetzt einen Sprung und danach springen wir wieder zurück. Von daher, das ciao, ciao ist ja ganz am Ende erst.
Ach so, da muss ich doch noch schneiden. Na gut, okay.
Jedenfalls, wir sind jetzt hier wieder in unseren heimeligen Studios. Ich bin jetzt hier live im Serial Noises Studio in Dresden. Und du bist außer Stadt.
Genau, ich bin im Korrespondentenstudio.
Genau. Studio West sozusagen.
Ja, das ist nicht ganz falsch, ja.
Damit wir natürlich solche Schalten machen können, zum Beispiel, brauchen wir Werkzeuge. Und das ist auch, worum es dann hier im Kapitel 12 geht. Scharfe Werkzeuge. Ich glaube, im Original Sharp Tools. Die Übersetzung, die Originalform habe ich jetzt gerade nicht mehr vor Augen, aber das ist die Übersetzung, die ich gewählt habe. Worum es hier geht, ist so eine Beobachtung, die ich auch schon öfter mal hier gemacht habe. Also ja, ein Gedanke, den ich offenbar alleine wiederentdeckt habe, nachdem Brooks ihn schon hatte, nämlich Programmierer sind eine der wenigen Berufsstände, die ihre eigenen Werkzeuge bauen. Das hatten wir ja vor, ich glaube, schon früher mal in diesem Podcast besprochen, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext, aber dass zum Beispiel ein Tischler, wie du es bist, ja nicht selber die Werkzeuge baut, die Tischler verwenden. Also du baust ja keinen Hammer oder du baust keine Formatkreissäge oder sowas.
Ja, das ist im Prinzip richtig, ja.
Ich glaube, vielleicht, ja gut, Programmierer sind halt einer dieser Berufsstände, vielleicht Maschinenbauer. Ich weiß ja nicht, wie das dann abläuft. Weil die Maschinenbauer verwenden ja auch Maschinen.
Ja, also das ist so ein bisschen ein Bootstrap-Problem. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist der Schmied.
Weil er keinen Amboss hat, muss er einen Amboss ambossen.
Ja, nee, du brauchst als Schmied noch nicht mal zwangsläufig einen Amboss. Es gibt aber, also Schmied ist wirklich eines der ältesten dedizierten Gewerke, die es überhaupt gibt. Weil dazu, ich meine, mal so gesehen, ne, irgendwie einen Klumpen Lehm zu formen und irgendwie ein paar Holzstöcke zusammenzubinden, das ist eine Sache. Aber tatsächlich Metallurgie zu machen und eventuell auch Erze zu ernten, irgendwie, egal ob man die aus der Wiese gräbt oder aus dem Stein oder was auch immer, solche Dinge, das erfordert schon wirklich viel Wissen und deswegen ist der Schmied für mich so ein bisschen das Ding, das fängt ja mit dem Rennofen an, man kann sich das gerne vielleicht mal googeln, wo man tatsächlich also einfach irgendwie so Eisenerz, das auf der Wiese von irgendwelchen Bakterien angereichert wurde, in so einem dort aus Lehm aufgeschichteten Ofen verhüttet wird und das, so dass man dann da so einen Eisenbarren bekommt und dann anfangen kann, da sich Werkzeuge zu machen. Und das geht tatsächlich einfach noch, indem man mit einem kleinen Stein auf das Eisen haut, das auf einem großen Stein liegt. So, das ist da noch möglich, ja. Aber das geht dann also natürlich
auf das warme
so,
Eisen. Man,
bitte?
Auf das warme Eisen, oder?
Ja,
oder
genau.
Ist das noch bei Raumtemperatur bearbeitbar.
Auf den Eisenschwamm. Tatsächlich kommt aus so einem Rennofen kommt so ein Eisenschwamm raus, wo noch ein Haufen Schlacke und alles Mögliche drin ist und der muss dann erstmal verdichtet werden und so weiter und so weiter. Aber das ist der Ausgangspunkt, wo man dann anfangen kann, sich eine Zange und einen Hammer draus zu machen und dann zieht man sich da halt sozusagen am eigenen Schopf aus dem Sumpf, wie wir das ja schon mal hatten.
Ja. Und es ist jetzt natürlich nicht so, weil du das jetzt gerade meintest, Holz und ein paar Stöcke und so zusammenstecken. Das sind natürlich Gewerke, die heutzutage auch ausdifferenziert sind. Ich meine, du bist ja als Tischler quasi auch ein Beweis dafür, dass du Holzprodukte verarbeitest, entgegen diesem Diktum, dass eben die Metallverarbeitung das erste war. Aber dass wir heute eine Ausdifferenzierung in dieser Form haben, erfordert ja eine arbeitsteilige Gesellschaft, die es ja erstmal damals nicht gab. Ja. Und das Argument, was du jetzt quasi gemacht hast, ist ja, dass Metallverarbeitung halt hinreichend viel Kompetenz erfordert und auch im Zweifelsfall Zeitanforderungen, dass das halt nicht mehr eine Sache ist, die man mal so eben nebenbei macht, zusammen mit allen anderen Sachen, die man so macht. Also jemand, der halt irgendwie jagt und irgendwie Werkzeuge aus Stein und Holz herstellt, kann jetzt auch noch mit Verhüttung anfangen nebenher, sondern das war dann halt so der Katalyst, an dem die arbeitsfähige Gesellschaft sich dann angefangen hat zu formen und
ich
dann
will
eben
das
auch
jetzt
auf andere
nicht
Gewerke übergesprungen ist.
Ja, also ich will das jetzt nicht so konkret sagen, weil da bin ich aber einfach nicht ausreichend historisch bewandert, aber ja. Man muss da jetzt nicht zwangsläufig in der Eisenzeit anfangen, das ist, glaube ich, schon ziemlich spät, ne? Aber Metallurgie hat ja schon eher angefangen. Ne? Irgendwie Kupferzeit, Bronzezeit und so weiter, was es da nicht alles gab. Aber ja, also das ist für mich tatsächlich so ein bisschen so ein Ding, diese metallurgischen Kenntnisse, das erfordert so viel Zeit, sich damit zu befassen, dass das, glaube ich, wirklich was ist, was da ziemlich am
Anfang steht. Ja, sowieso dafür, dass wir die menschliche Entwicklung einfach immer weiter kategorisieren, nach was halt gerade unser wichtigstes Metall ist. Also irgendwie, nachdem wir halt so Bronzezeit und Eisenzeit hatten, das kennt halt so jeder, und natürlich halt in Folge dann der Steinzeit, also davor, da waren halt Metalle noch gar nicht eingesetzt, dann halt Bronze- und Eisenzeit und dann geht's einfach immer so weiter und also dann irgendwie so, wenn das dann irgendwie so die Zeit ist, wo irgendwie Gold und Silber irgendwie dann relevant geworden sind, dann war es dann halt die Silberzeit und die Goldzeit, dann irgendwie so industrielle Revolution ist dann so die Stahlzeit und dann irgendwie nach 1940 ist dann so die Uranzeit. Ich denke, da kann man nochmal eine alternative Geschichtsschreibung entwickeln. Wir nehmen dann gerne entsprechendes Feedback, falls ihr da eine Vollausgabe der Theorie vorlegen wollt, an die bekannten Kanäle.
Mhm. Okay. Torfzeit und Kohlezeit. Okay.
Genau, also wir sehen, wie sich Menschen durch ihre Werkzeuge definieren und das tun, wie gesagt, halt auch Programmierer. Und Brooks schlägt vor, da die Effizienz aus der Qualität des Instrumentariums folgt. Ich meine, das haben wir ja in der Holzfolge im Prinzip auch besprochen, dass halt ja mit einer Formatkreissäge es sich doch sehr viel einfacher arbeitet als mit einer einfachen Handsäge oder sowas, ne? Deswegen sollen Softwareentwicklungsmanager auch Ressourcen abstellen für, was er Werkzeugmacher nennt. Und das ist auch eine Sache, dem ich durchaus zustimme. Und ich habe der Kollege, der auf Arbeit neben mir sitzt, der hat als Selbstbeschreibung im Chatprogramm drin stehen, Development Automation Evangelist. Also Entwicklungsautomatisierungsevangelist. Ich weiß nicht, ob Evangelist oder Evangelist halt im Deutschen so bekannt ist, aber halt, ja, es ist quasi jemand, der halt quasi das Evangelium verbreitet, ne, der die gute Botschaft und das Volk bringt.
Ja.
Und den Leuten erzählt, guck mal hier, wenn die Werkzeuge besser sind, dann geht die Arbeit schneller von der Hand. Das kennt man wahrscheinlich heutzutage eher in dem Kontext, dass dann KI verkauft wird. Das ist halt auch Evangelismus in diesem Sinne. Ist halt, also Evangelist im Englischen, glaube ich, ist allgemein ein viel weniger stark religiös belegter Begriff. Also natürlich kommt er aus der Religion, aber wird halt zumindest im Tech-Umfeld einfach ganz normal für halt Fürsprecher quasi eingesetzt, die das halt beruflich machen. Influencer, ja, würde man heute auch sagen. Evangelist ist da ein bisschen älter als Begriff, als der Influencer. Müsste ich vielleicht mal meinen Kollegen vorschlagen, sich in Influencer umzubenennen.
Ein Evangelist ist schon noch mal ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Also ein Evangelist ist ja jemand, der sozusagen,
der ist ein bisschen passionierter,
eine frohe Botschaft predigt.
Der Influencer an sich hängt ja das Fähnchen nach dem Wind, das ist, wer immer gerade, ja, Geld, genau, zahlt, ne? Der Evangelist, der hat schon, ja, irgendwie Prinzipien, oder zumindest ist der halt festangestellt.
Er ist eher so ein Überzeugungstäter, ja.
Also wie gesagt, diese Beobachtung von Brooks, dass man Ressourcen für Werkzeugmachen abstellen sollte, dem stimme ich zu. Was mir da in dem Kapitel so ein bisschen aufgefallen war, ist, dass der Fokus heutzutage ein bisschen anders ist. Also Brooks hat da sowas beschrieben wie Debugging-Werkzeuge. Wir fühlen uns natürlich sofort erinnert an Folge 76, wenn ich richtig erinnere. Ich habe meine Episodenliste heute nicht vor Augen, über Debugging. Aber daraus sieht man ja auch, dass wir diese Folge über Debugging gemacht haben und da diverse Werkzeuge einfach aufgezählt haben, dass das halt heute eine Sache ist, die existiert. Also gerade auch je nachdem, in welcher Programmiersprache man unterwegs ist, es wird heutzutage mehr oder minder als Standard angesehen, dass jede Programmiersprache neben der Laufzeitumgebung auch ihre eigene Debugging-Werkzeugsammlung mitbringt. Das ist also nicht unbedingt etwas, was ein Werkzeugmacher in einem Softwareentwicklungsteam machen muss. Also gut, außer natürlich, man entwickelt die eigene Programmiersprache, aber das ist eine andere Sache. Dann ist das einfach Teil des Produktes. Eventuell hat man Debugging-Werkzeuge, die spezifisch sind für das Umfeld, in dem man arbeitet. Also ja, vielleicht, wenn man in so einem Umfeld ist wie ich, wo man viel mit verteilten Systemen zu tun hat, dann könnte man zum Beispiel vielleicht ein Werkzeugmacher damit befassen, wie man all diese verschiedenen Systeme in einer Gesamtschau darstellen kann, wenn man Fehler nachverfolgt. Das hatte ich ja, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon mal beschrieben, dass das eine große Herausforderung ist bei verteilten Systemen, eben das nachzuvollziehen oder halt auch Komponenten zu testen, im Zweifelsfall in Isolation, weil man halt so viele Abhängigkeiten zu anderen Komponenten hat. Aber nee, das ist weniger so der Fokus. Heute ist so mehr der Fokus, ich habe jetzt gerade schon angespielt, im Prinzip mit den verteilten Systemen, Continuous Integration, Continuous Delivery, was ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt hatte im Zusammenhang, ich glaube, Folge 32, hochverfügbarer Softwarebetrieb, wie man ja Softwareentwicklung macht und dann, wann immer irgendwie in der Entwicklung ein Stückchen passiert ist, wird das dann in die Testsysteme geliefert und wenn das dann da irgendwie gut aussieht, kommt das dann weiter in die Produktivsysteme und so weiter und so fort. Das nennt sich eben Continuous Integration und Continuous Deployment. Also Integration für den Teil, dass man Codeänderungen testet, für gut befindet und dann in den Hauptentwicklungszweig einfließen lässt. Und dann Continuous Delivery eben, dass man diesen Hauptentwicklungszweig dann tatsächlich in ein Software-Artefakt umsetzt, in ein installierbares Programm in irgendeiner Form und das dann in die Produktivsysteme oder zum Beispiel zum Kunden bringt, wenn das jetzt nicht etwas ist, was man auf dem eigenen Server betreibt. Also CI/CD ist ein Thema, was ja immer noch genug Variabilität drin hat, dass irgendwie fast jedes Team sich damit so ein bisschen beschäftigen muss, irgendwie die Werkzeuge scharf zu halten und das möglichst irgendwie auch angenehm zu gestalten für die Teammitglieder, dass sie sich da möglichst wenig drum kümmern müssen, idealerweise. Eine andere Sache ist Linting. Linting habe ich doch auch schon mal beschrieben und ich weiß auch nicht in welchem Kontext. Ich sollte das wahrscheinlich einfach mal nachschlagen. Haben wir Linting? Tatsächlich nicht. Hier ist die erste Folge, wo wir Linting erwähnen. Moment, haben wir vielleicht nur Lint? Nee. Ich sehe nichts, was wir mit Lint erwähnt haben. Das kann auch eigentlich gar nicht sein. Linting ist ähnlich zu Compilern. Also wenn wir einen Compiler haben, der übersetzt Programmcode in ein tatsächlich ausführbares Programm und der kann natürlich Fehler werfen, wenn der Code einfach Quatsch ist. Also so wie ich halt auf einer einfachsten Ebene halt, ich mache grammatikalische Fehler, wenn ich den Code runterschreibe. Dort, wo eine Klammer zu erwartet wird, mache ich eben keine, weil ich sie vergessen habe und solche Sachen. Das wird mir dann halt als Fehler angekreidet und es wird kein Programm erzeugt, weil halt im Zweifelsfall nicht klar ist, was der Nutzer nun tatsächlich wollte, weil er sich nicht richtig ausgedrückt hat. Mhm. Oder halt semantische Fehler, also so etwas wie, ich habe eine Funktion, die zwei Zahlen nimmt, aber ich gebe ihr drei, wenn ich sie aufrufe, das geht halt auch nicht. Das wird eventuell auch abgelehnt. Und das sind halt mehr oder minder alles harte Fehler. Und beim Linting geht es eher darum, ja, Probleme zu finden oder so Sachen, die so ein bisschen komisch aussehen. Also das Wort Lint wortwörtlich heißt Fussel, wie man es so auf dem Teppich hat, ne? Oder, oder so, wie sich das hier alles auf dem Boden sammelt. Das ist halt Lint. Und Linting im Prinzip ist der Prozess, diese Fusseln abzusammeln. Also, naja, jetzt vielleicht nicht unbedingt so Staubwischen, aber so quasi mit den Fingern abklauben, wenn man hier am Sofa irgendwie so irgendwelche komischen Mutzeln hängen sieht oder sowas.
Das schöne Wort Mutzeln untergebracht, sehr gut.
Naja, oder vielleicht so im weiteren Sinne so ein Faden, der sich irgendwo gelöst hat, am Handtuch oder so abzuschneiden, damit sich der nicht weiter aufdrüsselt. Das ist mit Linting gemeint. Dass man eben die ganze Codebase irgendwie schön in Schuss hält und das eben möglichst automatisiert tut. Und das ist eine Sache, die ja wertvoll ist. Wir haben bei uns auf Arbeit so einen Meta-Linter im Einsatz, also einen Linter, der ganz viele verschiedene Linter ausführt und wo man dann so auswählen kann, welche Lints man tatsächlich haben möchte, weil es da auch mitunter verschiedene Meinungen gibt. Also zum Beispiel könnte es mir einen Lint geben für einzelne Funktionen sollen nicht so lang sein. Da gibt es manche Teams, die total drauf abfahren und ich bin da eher so skeptisch, was das angeht, weil das dann auch irgendwie den Code im Zweifelsfall komplizierter macht, wenn man auf Gewalt eine Funktion in zwei Hälften teilt, nur damit die Hälften unter dem Limit sind, was der Linter halt mag. Also man kann bei verschiedenen Lints auch verschiedener Meinung sein. Und wir haben von diesem Meta-Linter, ich glaube, irgendwie so 30, 40 Lints haben wir tatsächlich an. Das sind dann halt irgendwie so solche Sachen wie, wir haben eine Variable zugewiesen, aber verwenden sie dann danach nicht. Das wird wahrscheinlich ein Fehler sein. Warum wollten wir sie zuweisen, wenn wir sie danach nicht auslesen nochmal für irgendwas? Oder wir haben hier irgendwie eine Funktion, die einen Fehler zurückgeben kann und wir prüfen nicht, ob der Fehler tatsächlich abgeprüft wird. Der wird einfach ignoriert im Zweifelsfall. Und das sind so alles Dinge, ja, da wird dann ein Hinweis generiert und unsere CI würde dann eben auch entsprechend das dann ablehnen, wenn man eine Änderung macht, die einen Lint hinzufügt, also die eine Fussel da auf dem Polster hinterlässt. Und man kann aber dann auch in diesem Fall bei bestimmten Sachen dann so anmerken, schreiben in den Code, so Kommentare ranschreiben und sagen, nein, dieser Lint hier, den jetzt mal bitte ignorieren, weil wir wissen, was wir tun. Also halt irgendwie, wir weisen ja eine Variable zu, das ist schon richtig, aber aus folgendem technischen Grund hat das trotzdem einen Effekt und das ist gewollt so, bitte weitergehen. Und damit ist dann auch die Intention dokumentiert von dieser Sache. Also Linting grundsätzlich eine super Sache, muss man dann immer so ein bisschen im Team rausbekommen, was man tatsächlich haben möchte. Das erfordert so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und deswegen, ja, damit dann klassischerweise von so einem Werkzeugmacher die Domäne.
Okay, ja.
Und ja. Dann geht dann Brooks weiter, wie man mit diesen Werkzeugen irgendwie umgeht. Ich habe hier schon wieder dieses Motiv, das scheint Brooks die ganze Zeit irgendwie zu erwähnen, dass er die Rechenzeit auf raren Mainframes rationieren möchte. Das hatten wir auch in der Live-Folge gerade schon erwähnt und auch schon in der ersten Folge zum Mythical Man Month in der 68. Dass er so die ganze Zeit redet von irgendwie, wenn hier mehrere Programme laufen, dann muss explizit irgendwie aufgeteilt sein, dieser Prozess hier kriegt so und so viel Rechenzeit und das ist halt heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir haben heute überproportionierte PCs für jeden Entwickler und elastische Cloud-Infrastruktur für alles, was nicht darauf passt. Also gerade was Entwicklungsprozesse angeht, die entsprechende Rechenhardware ist tendenziell komplett überdimensioniert. Das soll jetzt nicht heißen, dass man nicht tatsächlich einen Profit daraus schlagen kann, wenn diese ganze Entwickler-Tooling und so weiter schneller läuft. Denn es ist durchaus ein Unterschied, wenn man zum Beispiel so einen Linter laufen lässt und das dauert 4 Sekunden oder es dauert 4 Minuten. Wenn es 4 Sekunden dauert, dann ist es so eine Sache, die ich einfach mal bei jeder Änderung kurz mitlaufen lasse. Bei 4 Minuten würde ich dann schon anfangen zu sagen, na, dann werde ich lieber erstmal ein paar Änderungen sammeln, bevor ich das einmal mache und dann das koordinieren. Sobald ich dann das nächste Mal wie mein Getränk nachfüllen gehe, werde ich dann wie diesen Linter starten. Also es führt einfach so Reibung ins System rein, was man nicht haben möchte. Man möchte eigentlich, dass diese Entwicklerwerkzeuge schon irgendwie immer schnellstmöglich eine Antwort liefern oder auch, dass eine Testsuite, wenn man eine hat, dass die möglichst schnell durchläuft, am besten in ein paar Sekunden und nicht irgendwie in Stunden. Das ist nicht immer möglich, aber wenn es irgendwie geht, sollte man darauf abzielen, damit die Entwickler auch incentiviert sind, diese Tests und diese Lints häufig auszuführen und dann die entsprechenden Signale, die dann zurückkommen, möglichst sofort in den Entwicklungsprozess einfließen zu lassen, damit dann eben nicht erst Blödsinn gebaut wird für eine Stunde und dann stellt sich heraus, dass das alles Quatsch war.
Okay.
Und als letztes Werkzeug stellt Brooks dann Hochsprachen heraus. Das hatten wir, glaube ich, in den vorhergehenden Kapiteln auch schon erwähnt. Und das ist ja natürlich eine wichtige Sache. Und eine andere Sache, die er noch ungefähr auf eine Stufe stellt, ist interaktive Programmierung. Das geht so im Prinzip in dasselbe Motiv rein, was ich jetzt gerade schon aus dem Stegreif erwähnt hatte. Zitat: Ich bin überzeugt, dass nur Schwerfälligkeit und Faulheit die universelle Annahme dieser Werkzeuge aufhalten. Die technischen Schwierigkeiten sind nicht länger valide Ausreden. Ja, also Faulheit, wie gesagt, ach ja, jetzt muss ich das alles einrichten, das ist ja irgendwie mühselig. Ich meine, da kann der Werkzeugmacher vielleicht helfen, da macht man so eine schöne Installationsroutine. Bei uns zum Beispiel auf Arbeit ist das halt so, wo man ein Repo klont und man führt da Make-Check aus, also man führt da den entsprechenden Befehl aus, der die Tests ausführt. Das sorgt dann auch gleich dafür, dass die ganzen Werkzeuge nachinstalliert sind, dass der Linter installiert ist, dass der Modernizer installiert ist und was nicht alles. Das Programm, was checkt, dass in jedem Datei ein Lizenzherder drin steht und solche Sachen. Das wird da alles automatisch installiert, damit es dann auch gar keine Ausrede gibt, dass man nicht all diese Tests automatisch ausführen kann jedes Mal. Ja, Schwerfälligkeit und Faulheit sind die einzige Sache, die da noch im Wege stehen, diese Werkzeuge anzunehmen. Ja, ist so ein bisschen ironisch in Betracht dessen, dass man durchaus auch 50 Jahre später ja immer noch mit Schwerfälligkeit und Faulheit zu tun hat. Nicht mehr so in dem Maße wie damals, aber immer noch ein bisschen. Aber das ist wahrscheinlich der menschlichen Natur an sich geschuldigt. Wie gesagt, Hochsprachen und interaktive Programmierung sind hier die zwei Sachen, die Brooks als am wichtigsten ansieht. Von Hochsprachen habe ich bereits den Vorteil erwähnt, bei Kapitel 8 und 9 ist es einfach weniger Code und damit sind wir produktiver, weil wir gelernt haben, Produktivität hängt im wesentlichen Maße davon ab, wie viel Code man tatsächlich auf das Blatt Papier oder in die Datei bringen muss. Und eben dadurch, dass man auch weniger Code schreibt, kommt es zu weniger Programmierfehlern. Einmal deswegen und zweitens mal, weil Fehlerklassen eliminiert werden können. Also ich hatte zum Beispiel gerade die Sache gesagt mit einer Funktion, die zwei Argumente hat, aber dann ruft man sie mit drei Argumenten auf und das ist dann einfach ein Fehler. Das geht natürlich nur, wenn die Sprache kompetent genug ist, um zu verstehen, wie viele Argumente eigentlich eine Funktion nimmt. Und im Zweifelsfall auch, welche Art von Wert man da erwartet. Ob das jetzt irgendwie eine Zahl oder einen Text oder ein Feld oder eine Liste oder was auch immer nicht alles ist. Vielleicht alles der vorgenannten Sachen. Und auf der anderen Seite die interaktive Programmierung. Da hatte ich jetzt so ein bisschen erst an sowas wie Smalltalk gedacht. Also so ein Programmiersystem, Größenordnung 80er Jahre, von Alan Kay entwickelt, wo man Funktionen einfach ja im Prinzip die Entwicklungsumgebung reinschreibt und kann die dann noch sofort aufrufen. Und auch die Entwicklungsumgebung selber ist eigentlich nur so ein Haufen von Funktionen, die man auch einsehen und abändern kann. Also dieses ganze System ist so sehr ja formbar, wie so Lehm, den man so in der Hand irgendwie ständig umformen kann und neue Strukturen herausbauen kann. Das ist, was ich so ein bisschen assoziiert hatte. Allerdings, wie ich ja nun schon gesagt habe, das ist in den 80er Jahren, das ist erst ein bisschen später aufgekommen. Ist jetzt noch nicht, was Brooks hier 1975 in Gedanken hatte, sondern bei interaktive Programmierung macht er hier einen Bezug zu MIT Multics auf, also dem Vorgänger von Unix, was wir natürlich beide gut kennen. Folge 6 ist die Unix-Philosophie besprochen worden. Mhm, und ja. Da ist natürlich dieses Prinzip interaktive Programmierung dargestellt durch die Shell, durch diese Pipelines, die man da bauen kann, um verschiedene kleine Bausteinprogramme sinnfällig zu kombinieren, so wie es die jeweilige Aktion, die man jetzt gerade hat, erfordert. Und dass man auf diese Weise ja Dinge zusammenbauen kann. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt hatte. In der Unix-Shell gibt es ein Programm, oder es gibt für die Unix-Shell ein Programm namens UP, was eine Abkürzung ist für Ultimate Plumber, also der ultimative Klempner. Ist so ein bisschen ein komischer Begriff. Ich weiß nicht, warum der so heißt, aber was man da macht, ist, man baut halt so eine Pipeline zusammen und dann hat man vielleicht so einen Schritt, wo man denkt, ah, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie es jetzt weitergehen muss. Ich habe so ein vages Bild vor Augen, aber ich würde jetzt gerne mal die Daten sehen, die hier jetzt an diesem Schritt auftreten. Und dann macht man halt an der Stelle Pipe ab, führt das Ganze dann aus und dann wird natürlich der erste Teil der Pipeline ausgeführt, generiert halt die Daten, die da halt hinten rausfallen. Und dieses Up sammelt dann einfach alle Daten ein, die auf seine Eingabe ankommen und bietet einem dann eine Oberfläche, wo man dann den zweiten Teil der Pipeline interaktiv schreiben kann. Also kann den da halt hinschreiben, die nächsten Befehle, die man ausführen möchte. Und jedes Mal, wenn man Enter drückt, wird diese Pipeline, wie sie halt gerade da steht, ausgeführt mit den Daten, die ab beim Start gesammelt hat. Also mit diesen entsprechenden Textdaten, die da rausgekommen sind. Und das habe ich zum Beispiel als sehr angenehm empfunden, um so ja solche Textverarbeitungspipelines oder auch JSON-Verarbeitungspipelines sehr schnell zusammenzustöpseln und zusammenzuhämmern. Auf eine etwas visuellere Art und Weise, als wenn man nur die Datenstruktur sich versucht, im Kopf zu visualisieren. Und das ist eben, was mit dieser interaktiven Programmierung gemeint ist. Also, dass man auch so eine schnelle Feedback-Schleife bekommt. Man hat so ein Stück Daten, an dem man auch so, ja, wie Lehm rumformen kann. Wie Ton. Ton ist das, was man beim Töpfern verwendet. Ich sage immer Lehm die ganze Zeit. Wahrscheinlich beides ein bisschen, ne? Kann dann eben immer sehr schnell so ein Feedback bekommen, wie jetzt nach dieser einen Umformung, die man sich gerade ausgedacht hat, jetzt das Stück Ton aussieht. Und wenn man das dann nicht mag, dann quetscht man es nochmal wieder zusammen zu einer Kugel und probiert es nochmal, bis man dann irgendwann die richtige Transformation gefunden hat, die dann eventuell in das größere Programm eingebaut wird.
Okay, ja.
Das war das Kapitel zu Werkzeugen. Wir sind jetzt bei Kapitel 13, das Ganze und die Teile. Die große Frage hier ist, wie verhindert man Probleme, wenn man mehrere Teilprogramme zu einem Gesamtsystem zusammenfügt? Und hier sind natürlich viele Sachen, die bereits erwähnt wurden. Also wir hatten gesagt, strukturierte Programmierung in Hochsprachen macht die Sache einfacher, weil man die Schnittstellen zwischen verschiedenen Programmen durch eben die Funktion der Hochsprache definieren kann. Also anstatt nur zu sagen, hier kommt so ein Bytehaufen rein und hier kommt so ein Bytehaufen raus, kann man eventuell sagen, hier kommt eine Liste von Zahlen und hier kommt ein Feld von Texten und so weiter. Hat damit eine etwas strukturiertere Form des Ganzen. Hat vielleicht damit dadurch auch quasi intrinsisch Dokumentation, dass es halt so dasteht und der Compiler kann das halt überprüfen, dass diese Werte auch zusammenpassen auf der einen und der anderen Seite. Man hat Debugging, entweder interaktiv auf der Zielmaschine oder man hat so ein System, wo, wenn das Programm abstürzt, man sich so ein Speicherabbild rausziehen kann. Also unter Unix heißt das Core Dump. Und dann kann man sich das dann quasi postmortem von der Maschine runterkopieren und dann zum Beispiel auf einem Entwicklungssystem, wo man die entsprechenden Werkzeuge vorhanden hat, das dann untersuchen mit dem Feinwerkzeug. Ja, quasi die Autopsie vornehmen in der pathologischen Abteilung. Tests natürlich als ein anderes Werkzeug für diese Kombination von Teilsystemen, dadurch, dass man entweder die Einzelkomponenten testet, dass sie sich so verhalten, wie es in der Spezifikation steht, wie dann auf der dann die andere Komponente aufbaut, oder indem man das Gesamtsystem dann zusammenfügt. Also halt Integrationstests. Wir hatten ja auch schon mal vor einiger Zeit die Testpyramide beschrieben. Ich glaube, wir erwarten ja eine Folge zu Software-Tests explizit, ne? Ja, genau. Folge 38, die Software-Tests, und darin beschrieben die Testpyramide. Mhm. Und das Problem ist natürlich, ich habe erwähnt hier an einigen Stellen in diesen Sätzen die Spezifikation, also halt zu sagen, irgendwie diese Datenstruktur ist wie in der Spezifikation, diese Komponente verhält sich wie in der Spezifikation. Das Problem ist natürlich, dass die Spezifikation missverständlich oder unklar sein kann oder jemand hat sie einfach nicht richtig gelesen oder einfach gar nicht gelesen und einfach so nach Gefühl irgendwie gearbeitet. Solche, ja, Missverständnisse und Unklarheiten können auftreten. Dieses ganze grundsätzliche Thema wurde ja im Prinzip in Kapitel 4 bis 6 schon besprochen, so diverse Prozesse, wie man die konzeptionelle Integrität des Gesamtsystems erhält. Und was mir dabei aufgefallen war, auch als ich dieses Kapitel gelesen habe und als ich so drüber reflektiert habe, ist, das Schreiben der Spezifikation oftmals sehr viel mehr Konzentration erfordert als das Schreiben von Code. Es ist durchaus eine Sache, in der ich aufgehe, so persönlich, aber halt, ja, es ist eine Sache, die eine besondere Art von Konzentration erfordert, weil man eine hohe Entscheidungsdichte hat im Prinzip. Also ja, wenn ich eine Spezifikation schreibe, dann ist quasi jeder Halbsatz und jedes Komma kann halt kriegsentscheidend sein dafür, wie die Bits, die über den Kanal gehen, zu interpretieren sind. Und dadurch, dass man halt all diese Grundsatzentscheidungen trifft, hat man auch so ein dichtes Konsequenzgeflecht, was sich zwischen jedem Teil des Systems irgendwie entspinnt. Also gerade heute hatten wir wieder so einen Fall, dass wir diskutiert haben, wir hatten zu dritt im Konferenzraum gesessen und hatten überlegt, zu einer Funktion unseres Systems, wo eine bestimmte algorithmische Umsetzung von Objekten in andere Objekte erforderlich ist, und wir hatten überlegt, inwiefern die Reihenfolge, in der diese Umsetzungen stattfinden, das Endergebnis beeinflusst, und haben dann versucht, verschiedene Argumente aufzulisten dafür, welche Reihenfolge, die man irgendwie wählen könnte, die sinnvollere ist und so weiter. Da haben wir gut eine Stunde damit zugebracht, so einen einzigen Schritt eines algorithmischen Prozesses zu diskutieren. Und da das halt diverse Konsequenzen hat und ja so diverse Konsequenzen ja auch im Verhalten hat, so im globalen Verhalten, was dann aus diesem einen Schritt des Algorithmus folgen kann. Und dann kann man halt jedes Mal überlegen, naja, dieser andere Teil des Systems verhält sich so auf diese Weise regulär und das ist eine interessante Eigenschaft. Der andere Teil des Systems verhält sich auf seine eigene Weise regulär und wir können uns jetzt im Prinzip überlegen, mit diesem einen algorithmischen Schritt verhält sich der mehr wie die linke Seite oder mehr wie die rechte Seite. Beides geht nicht. Für beides gibt es gute Argumente und wir müssen jetzt halt abwägen. Also auf diese Weise ja ist die Spezifikation dessen, was der Code machen soll, eigentlich deutlich anspruchsvoller als der Code selber.
Ja.
Und damit man da natürlich nicht von der Komplexität und diesen mentalen Anforderungen komplett übermannt wird, empfiehlt Brooks einen Ansatz nach Niklaus Wirth, da auch ein bekannter Entwickler von Programmiersprachen, jetzt auch vor, ich glaube, 2 Jahren verstorben, 2024. Zitat, Programmentwicklung durch schrittweises Verfeinern. Also, dass man mit einem Design anfängt, das erstmal möglichst grob ist und dann natürlich sich dann Stufe für Stufe runterarbeitet. Also, ich fühle mich jetzt vielleicht an Fraktale erinnert, die so auf einer großen Ebene halt eine gewisse Struktur haben und dann, wenn man reinzoomt, hat dann jedes einzelne Teil wieder seine eigene Struktur und jedes einzelne weitere Teil davon hat wiederum seine eigene Struktur und man kann im Prinzip, wenn es nun tatsächliche echte mathematische Fraktale sind, beliebig weit reinzoomen. Die klassische Parallele zum Beispiel in der Realität sind ja so Küstenverläufe, bei denen man so sehen kann, die sind nicht einfach eindimensional oder zweidimensional, sondern die sind dann sowas wie 1,3-dimensional.
Okay, ja.
Weil wenn man in so eine, wenn man auf eine Gerade reinzoomt, auf so ein eindimensionales Objekt oder auf eine glatte Kurve, dann kommt da halt keine neue Struktur zustande. Hingegen, wenn ich auf eine Küste reinzoome, dann hat die halt erstmal so eine grundsätzliche Struktur. Also zum Beispiel sowas wie Frankreich ist ja bekanntermaßen so ungefähr so ein Sechseck, so ein bisschen krumm und schief, aber so im Großen und Ganzen kann man es so als Sechseck annähern. Aber natürlich, sobald ich reinzoome, sind das nicht einfach sechs Graden, die die Küsten und Grenzen von Frankreich ausmachen, sondern da sind dann Unterstrukturen drin, die dann wiederum, wo ich dann wiederum einzelne Teilgraden oder so ungefähr gerade Abschnitte identifizieren kann. Und wenn ich dann weiter reinzoome, haben wir auch die wieder Unterstrukturen, sodass es da ja kaum eine gerade Linie irgendwo gibt. Ich meine, Ausnahmen bestätigen die Regel. So in den USA gibt es einige, zumindest auch, ja, mit Geokoordinaten parallel ausgerichtete Bögen. Aber im Allgemeinen, ja, gerade so Küstenverläufe, die natürlich geschaffen sind, weisen so eine fraktale Unterstruktur auf. Und auf diese Art und Weise soll man auch ein Programmdesign entwickeln, dass man eben erst mit den groben Zügen anfängt und das dann schrittweise verfeinert. Was aber wichtig ist natürlich an der Stelle, ist, dass man auf der oberen Ebene die Flöcke noch nicht so fest einschlägt, sondern nur so lose in den Boden reinsteckt, dass man das nochmal korrigieren kann, wenn sich beim Verfeinern dann herausstellt, dass auf einer gröberen Ebene ein Designfehler eingetreten ist. Da muss man eventuell auch bereit sein, nochmal eine Ebene hochzugehen und dort den Fehler zu korrigieren, anstatt mit den Konsequenzen zu leben und unten immer weitere Komplexität hinzuzufügen, um die falsche Grundsatzentscheidung zu rechtfertigen. Also das, was ich immer Epizyklen nenne, so wie der Versuch, so ein geozentrisches Weltbild umzusetzen, dadurch, dass man da irgendwie so gesagt hat, ja, die Planeten bewegen sich gar nicht auf Kreisen um die Erde herum, sondern so auf Kreisen und Unterkreisen und Unterunterkreisen, also halt diese Epizyklen als die Kreise auf den Kreisen drauf, bis dann irgendwann eben Tycho Brahe und Johannes Kepler so gekommen sind und gesagt haben, nee Leute, es ist einfach Ellipsen und die gehen um die Sonne rum, fertig, dann ist es so viel einfacher. So sollte man auch bereit sein, im passenden Moment nochmal einen Schritt zurückzutreten und das Grunddesign anzufassen, sofern sich halt auf der Verfeinerungsebene feststellt, dass ein Problem eingetreten ist. Kann natürlich sein, dass das dann gar nicht mehr möglich ist, wenn man eventuell in so einem agilen Softwareentwicklungsprozess drin ist und hat bereits die erste Version basierend auf dem groben Design zum Kunden ausgeliefert und der Kunde hängt bereits davon ab, wie das System funktioniert, dann hat man eventuell Probleme, das nochmal zu ändern. Das ist dann so eines der klassischen Probleme mit agiler Entwicklung. Aber andererseits natürlich, gut, agile Entwicklung ist jetzt deswegen auch nicht komplett blöd. Der Vorteil davon wäre dann natürlich wiederum, dass man dadurch, dass man es früh zum Kunden liefert, auch eventuell erkennt, wo die Designfehler sind im Groben und die noch korrigieren kann, bevor man dann in das Detail reingeht, in die Verfeinerung.
Mhm, ja.
Was Brookse ebenfalls empfiehlt, sind klare Markierungen, wenn zum Zwecke der Fehlerbehebung der dokumentierte Zustand des Systems manipuliert wird. Also man hat irgendwie ein Software-System. Es geht hier, glaube ich, weniger um Code. Es geht eher so, was man tatsächlich installiert hat auf einem System. Man kann sich das eventuell vorstellen. Man hat so ein Testsystem, auf dem hat man jetzt den Programmstand installiert, wie man ihn vorgefunden hat. Man stellt vielleicht fest, ja, hier irgendwie die Sache funktioniert nicht so richtig. Ich trage mal kurz in der Konfigurationsdatei hier mal eine 20 statt eine 10 ein. Ach, guck mal, jetzt funktioniert es viel besser. Wenn man das dann natürlich vergisst, dass man das gemacht hat, was ja in so einer schnelllebigen Industrie immer der Fall ist, dass man ständig zum nächsten Problem gerufen wird, man vergisst, dass da eine 20 anstatt eine 10 steht, dann, ja, irgendwann wird man ein neues Testsystem installieren und sich wundern, warum da nichts geht, weil man eben diese eine wichtige Änderung, die alle Probleme behoben hat, nicht übernommen hat. Und Brookse beschreibt da so ein Beispiel aus der Hardware, wo ein Rechenzentrum, na gut, wahrscheinlich noch nicht ein Rechenzentrum zu der Zeit damals, aber so eine Rechenmaschine verkabelt wird und natürlich liegt dafür ein Plan vor, wie diese Verkabelung gemacht werden soll. Und alle Kabel, die gemäß des Planes gesteckt werden, sind mit gelben Ummantelung. Und wann immer man eine manuelle Änderung macht, also man entscheidet sich jetzt vielleicht das Kabel, was hier in Steckposition 5 steckt und zu Steckposition 70 geht, das muss stattdessen zu 72 gehen, dann steckt man nicht einfach das gelbe Kabel um, sondern man nimmt das gelbe Kabel raus und steckt stattdessen ein lilanes Kabel rein. Lila ist natürlich in dem Fall die Komplementärfarbe zu Gelb, also sticht heraus aus dem See von gelben Kabeln. Und man kann das dann halt machen, kann dann so viele Änderungen machen am System, wie man lustig ist, stellt dann vielleicht irgendwann fest, dass jetzt alles funktioniert. Und geht dann halt einfach zurück und sieht diese 5, 6 lilanen Kabel, die man dann im Plan entsprechend eintragen muss, damit das dann für die Zukunft dokumentiert ist.
Ja, okay.
Ich habe dann auch so überlegt, ob es dafür irgendwelche Äquivalente gibt, weil ich natürlich in Software unterwegs bin und mir sind da nicht so viele gute Beispiele eingefallen. Ja, am ehesten halt noch so, ich meine, wenn man natürlich in Git arbeitet, also in einem Versionsverwaltungssystem, dann kann man halt zum Beispiel lokal, wenn man irgendwie Probleme testen möchte, einfach mal am Code rumspielen. Und was auch immer man dann ändert, kann man sich dann anzeigen lassen als ein Diff, also als eine, man kann sich einen Unterschied berechnen lassen zu dem letzten abgespeicherten Stand und sieht dann eben all die Dinge, die man so geändert hat, und kann daraus dann überlegen, welche davon jetzt tatsächlich es wert sind, permanent abgespeichert zu werden, also Teil eines Änderungssatzes zu werden. Abgesehen davon, was Produktivsysteme angeht, ja, ist nicht, hat sich nicht so hundertprozentig durchgesetzt. Es ist, glaube ich, einfach eher die Kultur aufgekommen, dass man halt Produktivsysteme regelmäßig löscht und neu aufsetzt. Also jetzt löschen natürlich nicht, dass man die Daten von den Kunden und so weiter löscht. Also Datenbankinhalte sind nochmal eine andere Sache. Aber was Konfigurationen angeht, dass man eben zum Beispiel ein laufendes Programm halt in so einen Container einpackt und dann anstatt am Container rumzuspielen, würde man dann halt eher den Container weglöschen und einen neuen Container ausführen, damit dann eben wieder quasi jedes Mal der Container auf der grünen Wiese anfangen kann und man eben nicht eventuelle manuelle Änderungen berücksichtigen muss, die da irgendwann jemand mal vor 2 Jahren gemacht hat und die man nicht mehr wiederfinden kann, weil find mal unter 100.000 Dateien auf einem Rechner die eine wesentliche Änderung, die alles zum Laufen bringt.
Ja.
Also ja, eigentlich ist es eher so Werkzeuge, die solche Änderungen unterbinden oder halt in formalisierte Bahnen lenken. Das läuft in der Industrie so ein bisschen unter dem Begriff Infrastructure as Code oder Configuration as Code, also dass man solche Änderungen an der Infrastruktur oder Änderungen an der Konfiguration auch nicht einfach nur so vornimmt, dass sich halt ein Admin da irgendwo einloggt und einfach so die Zahl 10 auf 20 ändert, sondern dass man eben auch diese Konfiguration in einem, wie Code verwaltet, in einem Source-Code-Repository. Und wenn man dann halt so eine Änderung machen will, dann muss man das halt über eine entsprechende Änderung machen, die in diesem Repository abgelegt wird und dann auch nachvollziehbar ist als solche.
Cool, okay.
Weitere Empfehlung dann hier noch. Ja, man soll, wenn man so ein mehrere Teilprogramme zu einem Gesamtsystem zusammenfügt, immer nur eine Komponente auf einmal hinzufügen. Nicht mehrere auf einmal, weil wenn dann ein Problem auftritt, dann hat man eine größere Wahrscheinlichkeit rauszufinden, dass es die eine ist, die man gerade hinzugefügt hat. Und ja, man fügt nicht einfach alles zusammen und plötzlich bricht alles in sich zusammen wie so ein Kartenhaus und man fängt im Prinzip an, alles gleichzeitig zu debuggen. Das ist halt ein bisschen, ja, ein bisschen ein Chaos vorprogrammiert. Ich weiß auch nicht, das ist, glaube ich, so eine Sache, die ja auch der Softwareentwicklung, ich weiß nicht, ob das der Softwareentwicklung einzigartig ist. Ich glaube, beim Hausbau, glaube ich, zum Beispiel geht das einfach gar nicht, dass man irgendwie alle Komponenten noch einmal zusammensetzt. Da muss man es halt immer nacheinander bauen. Ich glaube, da sind vielleicht auch die Abhängigkeiten nicht so ganz so groß, außer wenn es so Statik und so angeht. Wer weiß. Oder du weißt das vielleicht.
Es ist, wie du sagst, also das wird heutzutage, wird das besonders in bei bestimmten Fertigungstechniken ist das relativ stark integriert, aber es gibt einfach bestimmte Dinge, die man nachträglich hinzufügen muss, auf Basis eines sogenannten Rohbaus.
Ich glaube, vielleicht auch tatsächlich wäre eine bessere Parallele hier so Maschinenbau und sowas, dass man irgendwie nur die Schrauben und die Bleche und sowas irgendwie projektiert hat und dann setzt man einfach sofort die ganze Maschine zusammen, anstatt erstmal einzelne Funktionsgruppen zu testen. Also ich glaube, aus der Parallele kann man auch sehr einfach sehen, dass das eine schlechte Idee ist. Also wenn ich irgendwie eine große Maschine konstruiere, würde ich, glaube ich, irgendwie versuchen, das irgendwie in einzelne Funktionsgruppen zu unterteilen und die erstmal einzeln zu testen und dann setze ich dann mal 2 Funktionsgruppen zusammen und so weiter.
Ja, genau.
Vielleicht ist das doch da wieder so eine Sache, dass das halt wieder greifbarer ist und die Manager vielleicht weniger Druck machen, sofort alles mit einmal zusammenzurühren.
Ja, guter Punkt. Beim Maschinenbau ist es halt auch noch so, dadurch, dass man, dass da halt offen, also häufig auch bewegliche Teile dabei sind, muss man die aufeinander abstimmen, miteinander einarbeiten lassen, gegeneinander honen und so weiter. Also das ist, das kann kompliziert sein, je nachdem.
Ja, wir sind jetzt so ein bisschen in den letzten Kapiteln, da werden so einzelne lose Empfehlungen gegeben. Also da fand ich dann auch so ein bisschen, nachdem so die erste Hälfte des Buches sehr stark war, so hintenrum zerfranst es so ein bisschen. Da hatte ich zumindest so das Gefühl. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass halt vieles wiederkehrt, wie ich es jetzt auch schon gesagt hatte, aus vergangenen Kapiteln. Und dadurch, dass es halt eben nur eine Essaysammlung ist, hat es nicht so die Strukturierung, die man eventuell erwarten würde aus einem Buch, was aus einem Guss geschrieben und editiert werden würde. Gut, ich meine, auch normale Sachbücher leiden oftmals daran, dass sie dieselben Punkte zigmal wiederholen, um ihre Seiten zu füllen. Von daher, vielleicht ist das einfach dem Format Buch geschuldet, wer weiß. Das ist ein bisschen Motiv, was sich auch in den nächsten Kapiteln fortsetzt. Denn wir sind jetzt bei Kapitel 14, ja, passend zu dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Wie man eine Katastrophe ausbrütet. Im Original Hatching a Catastrophe. Und wir hatten ja schon in Kapitel 2 im Prinzip gesprochen, dass Zeitpläne in der Softwareentwicklung oftmals scheitern. Und das ist ja gut, das ist bei großen Ingenieursbauwerken öfter mal der Fall, nicht nur in der Softwareentwicklung. Aber was Brooks hier beschreibt, ist, dass Zeitpläne meistens nicht durch ein einziges großes Hindernis scheitern, auf welches mit einer großen Anstrengung reagiert werden könnte, sondern durch so eine Anhäufung kleiner Hindernisse. Und er macht dann eine Parallele auf zur politischen Reaktion auf Versagen. Ich meine, das ist natürlich für mich immer besonders präsent hier, der Einsturz der Carola-Brücke in Dresden letztes Jahr. Bin jetzt gestern erst wieder an der Abbruchbaustelle vorbeigelaufen. Die politische Reaktion auf Versagen ist ja eben genau so, wenn so eine ganze Brücke einstürzt, dann wird sofort Unterstützung mobilisiert und dann sind sofort die Helfertrupps da und das THW und dann kommen sofort die Millionen zu sagen, die dann 2 Wochen später schweigend revidiert werden, aber das ist eine andere Sache. Oder wenn halt so eine Hochwasser ist und so, dann sind sofort, dann ist die ganze Kavallerie da und der Ministerpräsident und hast du nicht gesehen und so weiter. Aber wenn alle Brücken gleichzeitig schleichend verfallen, ne, das ist halt so, das ist alternativlos. Das ist zwar genauso viel Schaden, der Bevölkerung dadurch entsteht, aber ja, kann man nichts machen. Ist halt so, die Kassen sind klamm und wir müssen doch Steuern senken, um die Investitionen zu befördern und so weiter. Genauso ist das auch in der Softwareentwicklung. Ich meine, dass die Kassen klamm sind, das stimmt auch da. Das ist halt der Tod durch 1000 Schnitte. Also heute ist vielleicht der Chefentwickler krank, morgen ist dann die Festplatte auf dem Datenbankserver kaputt, übermorgen verspätet sich der Hardware-Test durch Probleme in der Lieferkette und so weiter und so fort. Und dann irgendwann stellt man fest, dass man ja hinterherhängt. Das wäre natürlich dann wie so ein bisschen blöd. Damit man das verhindern kann oder damit man zumindest rechtzeitig merken kann, dass irgendwie was im Busch ist, braucht man einen festen Zeitplan mit spezifischen Meilensteinen. Das ist auch ja so ein Problem in der Softwareentwicklung. Ich meine, das kann ich mir beim Bau schon wieder einfacher vorstellen. Da hat man sowieso schon so programmierte Meilensteine wie so Rohbau, Richtfest und solche Sachen, ne? Oder die Elektrik ist fertig und sowas. Also man hat so diese einzelnen Gewerke. Bei Softwareentwicklung tut man sich da mal so ein bisschen schwieriger. Ja, vielleicht, weil jede Komponente sowieso so grundsätzlich im Fluss ist und halt so ein Zustand eintritt, wo sie halt so im Großen und Ganzen funktioniert, aber sie ist vielleicht noch nicht ordentlich abgetestet und sie ist noch nicht hoch verfügbar. Sie ist vielleicht nur 99% der Zeit aktiv oder man hat noch nicht diese entsprechenden konkreten Fehlerfälle getestet. Was passiert eigentlich, wenn der Strom ausfällt und so weiter und so fort? Und damit ist es halt schwierig, so Meilensteine zu definieren, sodass man dann dazu verleitet wird, sowas zu sagen wie: Die Implementation ist 90% fertig. Und das ist natürlich ein totaler Quatsch, weil das stimmt so gut wie immer. Sollte man also vermeiden. Es gibt ja dieses klassische Akronym, Ziele sollten smart sein. Spezifisch, messbar, was heißt actionable auf Deutsch? Ja, ausführbar. Handlungsbereit quasi, ne? Ausführbar. Realistisch und terminiert. Mhm. Also so sollten natürlich auch Meilensteine in der Softwareentwicklung aussehen, damit man rechtzeitig erkennen kann, wann eine Verspätung eintritt, eben weil zum Beispiel der entsprechende Termin nicht getroffen wird. Und dann kann man dann gucken, ich meine, es ist dann im Zweifelsfall gar nicht mal so wichtig zu fragen, warum. Also ich meine, das ist auch eine Sache, die man fragen kann im Postmortem, um zum Beispiel zu lernen, warum man ständig irgendwelche Zeitpläne falsch einschätzt. Aber in der konkreten Situation geht es dann natürlich erstmal daran, wie man jetzt das Projekt wieder auf die grüne Spur bringt, wieder auf den Zeitplan einschwenkt und die Verspätung aufholt. Brooks zitiert hier, oder Brooks schreibt: Chronisches Überziehen des Zeitplans ist ein Team-Moral-Killer. Kann ich auch absolut bestätigen. Wenn man immer nur irgendwelchen Zeitplänen hinterherhechelt, die schon lange irgendwie im Rückspiegel sein sollten, dann ist das natürlich alles andere als motivierend, irgendwie gute Arbeit zu machen, sondern man ist dann eher motiviert, schnell irgendwas zusammenzuschlampen, damit einem endlich die Manager von der Pelle rücken.
Ich muss mich revidieren. A steht für achievable, also erreichbar.
Ist das nicht dasselbe wie realistisch?
R ist reasonable, angemessen.
Aha, ja, oder sinnvoll, ja. Genau, wenn man jetzt also verspätet ist, dann könnte man natürlich noch mit der klassischen Ausrede kommen, na, die anderen sind aber auch zu spät dran. Und das ist natürlich eventuell ein Problem. Wenn der Manager davor steht, dass irgendwie alles so ein bisschen zu spät ist, dann ist die wesentliche Frage, was ist davon eigentlich wichtig? Und das ist der sogenannte kritische Pfad, den man beleuchten sollte. Man hat halt immer so eine Abhängigkeiten zwischen einzelnen Teilschritten. Also vielleicht, wenn irgendwie der erste Schritt ist, die Datenbank einzurichten, dann wird sich vielleicht herausstellen, dass kein Programmcode geschrieben werden kann, solange nicht die Datenbank verfügbar ist, die wir zum Testen brauchen. Und dann ergibt sich also eine Abhängigkeit zwischen beiden Schritten. Hingegen für das Schreiben der Dokumentation ist eventuell die Datenbank nicht erforderlich. Also könnte ich mit dem auch schon anfangen, bevor die Datenbank irgendwie steht. Und insbesondere, wenn ich halt so eine Planung habe, die so jedem Schritt ungefähr eine Zeitgrößenordnung zuweist und die auch diese Abhängigkeiten zwischen Schritten mit berücksichtigt, kann ich dann halt feststellen, im Prinzip laufe ich diesen Graphen durch und versuche, die längste aufeinanderfolgende Kette von Schritten zu finden. Längste entsprechend halt auch der Zeit, die sie halt brauchen. Und das ist dann mein kritischer Pfad. Also das Gesamtprojekt kann nicht schneller fertig sein als dieser kritische Pfad, weil das die längste zusammenhängende Kette von Einzelschritten ist. Egal, wie viele Leute ich auf das Problem raufwerfe, wenn ich hier einen Schritt habe, der 3 Tage dauert und dort einen, der 4 Tage dauert und noch einen dahinter, der 6 Tage dauert, dann wird das Projekt halt mindestens 13 Tage dauern, egal wie viele Leute ich darauf werfe. Ne? Wir sind ja bei dem Spruch, 9 Mütter können nicht ein Kind in einem Monat zur Welt bringen. So ist das. Also manche Sachen lassen sich halt nicht parallelisieren und da gehört halt dieser kritische Pfad meistens dazu. Und ja, als Manager sollte man diesen kritischen Pfad kennen, damit man rechtzeitig wissen muss oder wissen kann, wo die eigene Aufmerksamkeit am wertvollsten ist. Wenn halt irgendwas hinterherhängt, was keine anderen Abhängigkeiten hat. Und wenn die Leute da jetzt einen Tag noch mehr rumrühren, dann ist das halt so. Ist natürlich blöd für die Produktivität, wenn man die Leute eigentlich an was anderem sitzen haben wollte. Aber es hält nicht andere Leute auf. Dann ist es als Manager erstmal wertvoller, wenn man an dem verspäteten Teilschritt ist, der am kritischen Pfad dran hängt.
Okay, ja.
Und dann lässt sich so die Katastrophe vielleicht vermeiden. Nochmal ein bisschen ein Themensprung. Im letzten Kapitel geht es um das andere Gesicht. Das ist so ein, ich glaube, der Originaltitel ist The Other Face und das könnte so ein Romantitel sein. Das andere Gesicht. Könnt ihr uns auch gerne in den noch Kommentare schreiben, was in diesem Roman vor sich geht. Worum es hier aber eigentlich geht, das ist ein Zitat vom Anfang des Kapitels. Ein Computerprogramm ist eine Nachricht des Menschen an die Maschine. Aber ein geschriebenes Programm hat ein anderes Gesicht. Dasjenige, das seine Geschichte dem menschlichen Benutzer erzählt. Also ja, das Programm an sich, und das haben wir ja in der Folge Programmiersprachen schon mal besprochen, Programmiersprachen sind in dem Sinne besonders, dass sie halt sowohl von Menschen verwendet werden, also von Programmierern und halt auch ja dann von den Leuten, die das dann warten müssen, also den eventuell anderen Programmierern oder einfach demselben Programmierer, aber später. Und auf der anderen Seite halt die Maschine, die dieses Programm ausführt. Und eine Programmiersprache muss halt ja so eine Balance finden, wo sie halt für Menschen hinreichend ausdrucksstark ist, aber auch für Maschinen hinreichend eindeutig. Und es geht halt hier eben um dieses andere Gesicht, also das Gesicht, was dem Menschen, dem Programmierer gezeigt wird. Wie ich es schon gerade habe anklingen lassen, es gibt halt neben dem Programmierer, der schreibt, immer noch den Programmierer, der später lesen muss, das Programm. Und das kann halt im Zweifelsfall dieselbe Person sein, nur ein Jahr später. Also ich habe ja auch eine größere Menge von Programmen hier so für den Eigengebrauch, die ich so zum Beispiel für meinen Stream einsetze, um so hier diverse Zähler anzuzeigen, während ich Sendung bin und sowas. Das habe ich mir so alles selber zusammengedengelt, weil das halt so, ja, weil mir das Freude bereitet. Ich meine, das gibt's alles auch schon fertig, aber man kann es ja auch sich selber basteln und dann funktioniert es genauso, wie man es haben möchte. Wenn man das nun macht, hat man halt diesen Code da rumliegen und man möchte ja, wenn man ein Jahr später raufguckt, um da vielleicht einen Zähler zu bauen, der sich etwas anders verhält oder noch eine ganz andere Sache, möchte man ja auch verstehen können, wie diese Sache strukturiert ist. Und dementsprechend stellt Brooks dar, dass Dokumentation aus drei verschiedenen Teilen besteht. Das eine ist, wie man ein Programm verwendet. Klar, das ist im Prinzip das Gesicht, was wir dem Benutzer zeigen. Das zweite ist, wie man das Programm verändert. Das ist das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Ja, so Dokumentation über die interne Struktur, das Dateilayout, was für Algorithmen und Datenstrukturen wurden verwendet. Eventuell, wenn man irgendwo eine merkwürdige Entscheidung trifft, verwendet irgendwie nicht den Standardalgorithmus für das Problem, sondern einen anderen, sollte man sich einen Kommentar dazu schreiben, warum man das gemacht hat, warum das wichtig ist. Wenn man irgendwo eine Performance-Optimierung hat, die irgendwie einen wilden Trick erfordert, dann sollte man auch sich aufschreiben, warum das so ist. Und das sind auch persönlich aus der eigenen Erfahrung immer die Kommentare, die am interessantesten zu lesen sind, weil das dann mal so ganze Geschichten sind oftmals. Also ja, wie man ein Programm verwendet, wie man ein Programm verändert. Und drittens als Dokumentation, wie man dem Programm glaubt. Und das sollen spezifisch so Testfälle zum Ausprobieren sein. Also ich habe vielleicht irgendwie ein Programm, was mir so sagt, ich kann hier so Prüfsummen berechnen und dann wird vielleicht eine Dokumentation so als Beispiel gesagt, wenn man den folgenden Text eingibt, dann kommt die folgende Prüfsumme raus, ja, aus der Streuwertfunktion. Und dann kann man das zum Beispiel einfach mal ausprobieren und kann damit zum Beispiel bestätigen, dass das Programm überhaupt richtig installiert ist, dass es sich so verhält, wie man erwartet, dass es die Daten so entgegennimmt, wie das die Dokumentation auch behauptet. Und somit kann ich dann einen Glauben entwickeln, dass das Programm eben sich so verhält, wie das in der Dokumentation dargelegt ist.
Sehr gut.
Für diese Dokumentation, insbesondere über die Struktur des Programms, findet Brooks Strukturdiagramme super und Flowcharts scheiße. Das sollte uns jetzt nicht überraschen. Wir hatten in Kapitel 9,
ja,
hatten genau. Wir dieses Thema, dass Brooks Datenstrukturen für sehr viel wichtiger hält als Algorithmen. Und ich habe ja auch schon emphatisch zugestimmt. Das ist ja auch, wie gesagt, für Hörer dieses Podcasts keine Überraschung. Und das zieht sich halt hier fort. So ein Strukturdiagramm, also eine Beschreibung dessen, wie das Programm aufgebaut ist und wie die Daten von der einen Seite zur anderen Seite fließen, von der Eingabe zur Ausgabe, welche Schritte durchlaufen werden eventuell, welche Subsysteme das Programm hat, die eventuell durch bestimmte Befehle und Konfigurationsdateien und so gesteuert werden können. Das ist Brooks im Zweifel sehr, sehr viel lieber als Flowcharts, also ja so Diagramme, die so den Ablauf von einzelnen Prozessen darstellen. Wie gesagt, es gibt so eine ganze Fraktion von Leuten, die auch diese Flowcharts richtig super finden, was so Prozessdesigner und so sind, die man gerade so im Firmenumfeld findet. Wie gesagt, ich bin da kein großer Freund von, haben wir jetzt schon ausreichend verhandelt. Ich habe hier in meinen Notizen geschrieben, die meisten Flowcharts in der Praxis sind abgrundtief hässlich und unlesbar chaotisch. Ich stimme meinen eigenen Notizen zu. Und was Brooks am liebsten ist, ist, wenn der Code einfach selbstdokumentierend ist und schön lesbar und seine Dokumentation am besten inline enthält. Also ja, in Form von Kommentaren oder derartig gleich neben den Code geschrieben, wie ich es ja schon gerade so ein bisschen beschrieben hatte. Wenn man irgendwo einen spannenden Trick anwendet, um das Programm schneller zu machen, dann sollte man auch dort, wo man den Trick anwendet, erklären, was der Trick ist und warum er funktioniert. Ja, wiederum ja, warum man dem Programm glauben kann. Mhm. Motivieren in solchen Kommentaren. Ich habe mich da so erinnert gefühlt und ich weiß nicht, wie da die zeitliche Linie genau aufzumachen ist zu Donald Knuth, den wir ja besprochen hatten in Folge 36 über LaTeX, der den Begriff Literate Programming geprägt hat. Ja, Literate Programming ist offenbar von 1984 laut Wikipedia. Also fällt nach dem Mythos des Mannmonats. Aber ist im Prinzip genau diese Sache. Also wenn man in Tech ein Softwarepaket findet, also halt ja ein Paket, mit dem man dieses System erweitern kann, und dann wird man feststellen, dass das auch nur ein Tech-Dokument ist, in dem halt Code eingebettet ist. Und man kann dann halt entweder so einen Compiler draufwerfen, der dann nur diesen Code rauskratzt und die Dokumentation wegnimmt, damit man es dann halt ausführen kann. Oder man kann es einfach durch Tech durchjagen und kriegt dann die Dokumentation dieses Paketes. Also es ist alles auf einer Ebene gleichzeitig erklärt und damit ist halt auch motiviert, dass man den eigenen Code beschreibt als Teil der Dokumentation. Also man hat dann für gewöhnlich so einen Abschnitt, wo es halt nur um die Benutzerdokumentation geht, wo es auf einer hohen Ebene irgendwie beschrieben wird, dieser Befehl hier sieht so aus und macht die folgenden Sachen. Und dann hinten ist dann so ein Abschnitt Implementierung, wo dann halt erklärt wird, so, um diesen Befehl zu definieren, brauchen wir erstmal die folgenden Bausteine. Und dann wird das dann halt um die einzelnen Zeilen Code rum jeweils erklärt, was jetzt passiert. Und bis dann halt tatsächlich dann der Befehl, der dann am Ende dem Nutzer zur Verfügung steht, konstruiert wird. Das ist, wie dieses Literate Programming, also ja, literarische Programmieren quasi funktioniert.
Willst du mir jetzt erzählen, dass das bei jedem LaTeX-Paket so ist?
Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder die Disziplin hat, wirklich den Code runter zu dokumentieren auf diese Art und Weise, aber grundsätzlich sind die so aufgebaut, ja.
Erstaunlich.
Ich meine, man kann natürlich einfach sagen, man kann natürlich einfach sowas sagen wie Kapitelüberschrift, Implementation und dann einfach den ganzen Code auf einmal. Ne? Also es ist schwierig, Leute dazu zu zwingen, etwas zu dokumentieren. Mhm. Und ich finde es ja auch grundsätzlich schlecht, Kommentare nur der Kommentare willen zu schreiben. Das ist ja dieses klassische Diktum, ein Kommentar soll nicht erklären, was gemacht wird, sondern warum es gemacht wird, denn was gemacht wird, soll eigentlich der Code erklären. Also das ist halt mal so das klassische Beispiel für schlechte Kommentare, wenn die Codezeile ist sowas wie x ist gleich x plus 1 und dann steht da als Kommentar darüber, erhöhe den Wert von x um 1. Ja, das ist, was da schon steht. Aber warum? Warum erhöhen wir x um 1? Was soll denn das? Wie fügt sich das in das Gesamtproblem ein? Das ist halt das, was ich mit Kommentaren eigentlich beschreiben möchte. Deswegen ist es halt mal blöd, wenn man ein bestimmtes Verhältnis von Kommentaren zu Code voraussetzt oder so.
Gut, es gibt natürlich wahrscheinlich Codezeilen, die nicht auf den ersten Blick erkennen lassen, was sie tun, oder?
Ja, genau. Ja,
okay.
Ich hatte auch noch so den Gedanken dabei, dass das alles so ein bisschen Lektionen aus einer Zeit sind, bevor Software ein verkauftes Produkt war. Also wir sind ja hier, wie gesagt, im Jahre 1975, beziehungsweise in den Jahren davor, weil das ist ja nun das Veröffentlichungsdatum dieser Essay-Sammlung. Also die Entwicklung, über die Brooks berichtet, ist natürlich davor passiert. Und das ist die Zeit, als Betriebssysteme nicht ein Produkt waren. Das hat ja erst Microsoft im Prinzip mit DOS angefangen, so richtig. Vielleicht gab es vorher schon einzelne Buden, die sowas gemacht haben, aber das war halt der erste große Fall, wo ein Betriebssystem als Produkt verkauft wurde, alleine. Vorher war es halt einfach so, dass man die Maschine gekauft hat und das Betriebssystem hat man halt so dazu bekommen, ja, so halt wie so ein Handbuch quasi. Also es muss halt dabei sein, damit das Gerät funktioniert. Ne? Also so wie ich bei einem IKEA-Möbel einen Inbusschlüssel dazu bekomme, weil sonst hätte ich halt Schwierigkeiten, das aufzubauen. Ja. Und das Möbelstück zum Laufen zu kriegen, in diesem Sinne. Und deswegen war das natürlich auch kein großes Problem, dass man einfach bei diesen IBM-Computern halt einfach das Programm auch im Quellcode bereitgelegt hat, damit dann eventuell ein Systemadministrator oder ein Anwendungsentwickler auf diesem Computer dann verstehen kann, warum sich das Betriebssystem auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Das ist natürlich zu einem gewissen Maße bei heutigen Open-Source-Betriebssystemen, sowas wie Linux oder BSD, immer noch der Fall. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich ein Windows oder ein macOS kaufe, kriege ich ja nicht den Quellcode dazu und kann daran verstehen, was im System vorgeht, sondern einen Windows-Quellcode kann man, glaube ich, bekommen, wenn man eine MSDN-Lizenz hat vom Developer-Network von Microsoft. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen. Früher war das auf jeden Fall so. Aber da muss man auch, glaube ich, so eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, wenn man das haben will.
Ja.
Also auf jeden Fall nicht so niedrigschwellig daran zu kommen. Das ist vielleicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Allerdings, und das können wir auch, glaube ich, noch verlinken, wenn ich das wiederfinde. Es ist durchaus eine Disziplin, beziehungsweise etwas, was Programmierern empfohlen wird, die sich in ihrem Handwerk üben wollen, Programme zu lesen von anderen Leuten. Und insbesondere halt dann werden regelmäßig Empfehlungen umgereicht, was denn Programme sind, die besonders schön zu lesen sind. Und ich kann dazu mal verlinken, es gibt, glaube ich, so ein ganzes Buch, Programmierer interviewt werden über ihre Softwareprodukte, warum sie bestimmte Designentscheidungen getroffen haben und sowas, und so Anleitungen gegeben werden, wie man Codebases von anderen Projekten lesen kann und sowas. Ich werde nochmal gucken nach der Sendung, dass ich das nochmal raussuche, wie das genau heißt. Ich hab's, es liegt mir auf der Zunge, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen.
Okay.
Und gesagt haben wir heute auch schon genug. Jetzt springen wir wieder zurück in die Live-Voice.
Moment, ich habe noch eine Frage.
Okay.
Du hattest ja vorher, bevor du mit dem Buch angefangen hast, gesagt, du wolltest das schon immer mal lesen, du hast das schon immer interessant gefunden und so. Hast du jetzt was Neues daraus mitgenommen oder bist du eigentlich nur in deinen Ansichten bestätigt worden?
Also ich zitiere dieses Buch auf jeden Fall viel.
Ja.
So im Arbeitsalltag einfach. Ich müsste jetzt, glaube ich, nochmal über das ganze Buch rübergucken, zu überlegen, sind da jetzt Lektionen dabei, die ich jetzt erst dieses Mal rausgenommen habe? Es ist, glaube ich, eher so, dass es mir erlaubt hat, so bestimmte Beobachtungen, die nonverbal waren, so unausgesprochen in meinem Hinterkopf, kristallisiert wurden. Also okay. Bei vielen Dingen sah ich mich halt nicken, auf eine Art und Weise, jetzt hat es endlich mal jemand in einen Satz gefasst, den ich jetzt verwenden kann. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich das jetzt oft zitiere, weil ich halt ständig an diesen Situationen vorbeikomme, wo diese diversen Aphorismen sozusagen aus diesem Buch zutreffend sind oder diese diversen Beobachtungen und Begriffsbildungen und so weiter.
Okay, würdest du sagen, dass wir jetzt in den 3 Podcast-Episoden das Buch vollständig erfasst haben oder lohnt es sich trotzdem auch noch, das zu lesen für Menschen, die das noch nicht getan haben?
Ich würde mal sagen, wer das jetzt gerade hier alles durchgehört hat, ist jetzt erstmal drinne und ihr könnt euch das ja mal in Erinnerung im Kalender machen, in 5 Jahren das Buch nochmal selber zu lesen. Oh, es ist ja aus dem Internetarchiv verfügbar, man kann es ja jedes Mal bekommen und es sind 170 Seiten. Ich meine, ich habe jetzt relativ lang gebraucht, das durchzulesen, weil ich halt Notizen dabei gemacht habe. Ich habe es halt durchgearbeitet, wirklich in diesem Sinne, aber wenn man es durchliest, sollte es wahrscheinlich ein bisschen zügiger von der Hand gehen.
Okay, gut. Wunderbar. Das beantwortet dann meine Frage.
Dann springen wir jetzt in die Vergangenheit. Du musst hier mal 5 Folien nach vorne flippen. Das ist einfach nur ein Großzitat.
Das war schon mal ein kleines Preview. Ne?
Genau, das ist jetzt, ich glaube, der letzte Satz des Buches, oder der letzte Absatz, die Teergrube der Softwareentwicklung wird noch eine ganze Weile klebrig bleiben. Man kann davon ausgehen, dass die Menschheit auch weiterhin Systeme in Angriff nehmen wird, die gerade so innerhalb oder gerade so außerhalb des Möglichen liegen. Und Softwaresysteme sind vielleicht die vertracktesten und komplexesten aller menschlichen Schöpfungen. Das Verwalten dieses komplexen Handwerkes wird von uns fordern, den bestmöglichen Einsatz neuer Sprachen und Systeme, die optimale Anwendung bewährter Methoden des Ingenieurmanagements, großzügige Mengen gesunden Menschenverstandes und die gottgegebene Demut, die eigene Fehlbarkeit und Beschränkungen zu erkennen. Und ich denke, das trifft heute genauso zu wie vor 50 Jahren.
Sehr gut.
Das ist eine sehr gute Methode, ne? Also das ist eine sehr gute Methode, den Standardfehler zu machen, einfach nur seine Folie vorzulesen. Ja. Kann man dadurch rechtfertigen, dass man es als Podcast veröffentlicht?
Das ist das Großzitat, genau. Wir haben noch eine Folie.
Ja, genau. Letztes Jahr hat das Penta-Radio hier oben gesessen an dem Freitag. Und Cyril hatte mich damals gebeten, mal so ein paar Podcast-Empfehlungen rauszuhauen. Das habe ich damals gemacht und ich habe mir die Freiheit dieses Jahr auch wieder genommen, ohne zu wissen, ob das überhaupt jemand wahrgenommen hat, aber ich habe das einfach mal getan. Und zwar ist mir aufgefallen, jetzt, da ist erst die 2. Folge raus, Gilda con Arne, das ist also mit Gilda Sahemi und
Arne Semsrott,
genau. Der kommt immer mittwochs, ist so ein Wochenrückblick ungefähr so in der Art von vielleicht Nagel der Nation oder der Wochendämmerung. Also kann man sich mal reintun. Und jetzt bin ich vor jüngerer Zeit auf den Podcast-Feed vom DLF gestoßen, DLF-Doku-Serien. Das ist ziemlich cool, da sind natürlich ein paar Sachen drin, die jetzt vielleicht für einzelne Personen nicht so interessant sind oder ne, jeder hat also seine Vorlieben, aber es sind da sehr viele Trailer für Dokus drin, sodass man sich da erstmal so ein bisschen reinhören kann und auf ein paar Sachen stoßen kann, das ist ganz cool. Tech Brotopia ist jetzt so ein bisschen durch die Bubble gewabert, das haben wahrscheinlich relativ viele Leute mitbekommen.
Also es ist grundsätzlich ein Podcast-Feed, wobei immer wieder unterschiedliche Serien sind, die so ja, limited genau. Release halt sind, so 4 Teile oder 6 Teile und so weiter. So, dass es halt nicht eine Größe ist, wo es sich lohnt, jedes Mal einen eigenen Podcast-Feed zu machen, sondern es ist halt dieser übergreifende Doku-Serien-Feed.
Es gibt beides. Es sind auch Trailer in diesem Feed, die auf externe Feeds verweisen. Ja. Aber ja, so im Groben und Ganzen.
Da war ein, also Techbrotopia war so eine Reihe, die jetzt gerade ein bisschen hochgekocht ist. Das ist sehr interessant zu hören. Rechtsextreme vor Gericht ist schon eine Reihe, die ein bisschen älter ist. Das zieht sich an dem Prozess gegen den Mörder von Walter Lübcke hoch. Und was mir aufgefallen ist, ja auch so ein bisschen mit der Thematik Richtung Dresden, ist dieser Neuland-Podcast. Da geht es darum, dass Ende der 80er Jahre in Dresden-Gittersee eine Anlage zur Herstellung hochreinen Siliziums gebaut werden sollte, was dann allerdings so in der ganzen Wendeumwälzung so ein bisschen untergegangen ist. Es ist ziemlich interessant, gerade für Leute, die aus Dresden oder aus der Umgebung kommen. Gerade der, also gerade diese Serie, ist, da sind leider nur 4 von 6 Episoden drin. Ich habe schon an den Deutschlandfunk geschrieben. Wenn es vielleicht noch jemanden interessiert, dann können ja einfach noch ein paar andere Leute an den Deutschlandfunk schreiben, um denen so ein bisschen Dringlichkeit zu verleihen. Und dann natürlich auch noch was, was vielleicht für Dresdner recht interessant ist. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher. Viktor Klemperer, ich weiß nicht, ist der jemandem bekannt im Publikum? Jetzt bitte mehr als die Hälfte. Schade, okay. Viktor Klemperer ist ein konvertierter Jude gewesen, zum evangelischen Christentum konvertierter Jude. Ein Linguist, der in Dresden gelebt hat während der Nazizeit. Und der hat von 1918 bis 1958 Tagebuch geführt. Was relativ interessant ist, weil er die Zeit nicht retrospektiv betrachtet, sondern immer nur mit dem aktuellen Wissen in seinem Tagebuch niederlegt. Und es ist überaus interessant, nicht nur, sagen wir mal, über die Entwicklung in der Weimarer Zeit auch, und die Nazizeit und so weiter, sondern auch generell einfach so ein bisschen den Zeitgeist mitzuholen. Und es ist natürlich für Dresdner cool, weil er einen Haufen irgendwie so Ortsreferenzen mit reinbringt. Genau, das sind so die Sachen, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind. Dankeschön.
Achso, ich muss natürlich unseren Podcast so wie immer abschließen und ich habe mir keinen passenden Satz überlegt. Aber
sehr
ich
gut,
würde
ich habe eine Viertelstunde vor dem Auftritt noch eine Begrüßung gesucht.
Ja, daran habe ich auch gedacht. Ich sag's mal einfach ganz normal, die nächste Folge kommt in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.
Gut, machen wir Stopp, oder?
Ja, dann haben wir jetzt noch unser Feedback.